Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Dreht euch nicht um, denn eine neue Folge Genregeschehen ist am Start. Nummer 148. Und zu der darf ich euch ganz herzlich mit meinem Kollegen André Hecker begrüßen.
Moin Moin. Das hat sich aber nicht gereimt.
Was denn? Was
sollte ich? Dreht euch nicht um. Hättest du sagen sollen, Folge 148 von Genregeschehen geht um.
Ach, geht um. Okay, ja, shit. Hätte ich sagen sollen. Aber eigentlich bezieht sich dieses Dreht euch nicht um ja nur auf den Film, über den wir heute reden wollen und nicht unbedingt auf den Reim, den ich, den es da ja auch noch gibt.
Würde aber auch passen, so ein bisschen.
Eigentlich schon.
Märchenhafte Hänsel und Gretel-Vibes.
Und halt der märchenhafte Erfolg, der einhergeht damit.
Auch wahr, ja.
Ja. Nach dem traurigen Anlass der letzten Woche wollen wir heute mal wieder einen etwas fröhlichen Anlass nutzen, um uns ein bisschen zu verquatschen. Denn wir wollen ein kleines Jubiläum feiern. Einer der erfolgreichsten und wie auch, ich zitiere Kritikerpapst Roger Ebert, einer der einflussreichsten Filme des Jahrhunderts feiert sein 25-jähriges Jubiläum in diesen Tagen, nämlich The Blair Witch Project aus dem Jahre 1999 von den beiden Herren, wie heißen sie, Andrew Myrick, ist das richtig?
Genau, Andrew Myrick und Eduardo Sanchez.
Eduardo Sanchez, genau. Ja, was sagt man zu diesem Film, zu dem schon so viel gesagt worden ist? Aber trotzdem denke ich mal, ich habe schon lange nicht mehr über diesen Film geredet, fällt mir ein. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Allerdings, und das schicke ich hier gleich mal vorweg, ist es doch ein Film, bei dem haben sich Szenen wirklich, wenn ich ihn immer wieder gesehen habe, doch einzigartig in mein Hirn gebrannt. Also, man kennt das ja, man schaut einen Film und man schaut den ein paar Jahre später nochmal und vielleicht da und da nochmal und dann irgendwann nach 5 Jahren hat man gewisse Szenen so und so in Erinnerung. Und dann schaut man den Film und denkt sich so, warum habe ich denn das aus der Perspektive gesehen oder warum hat denn der hier das und das Hemd an oder wieso kommt der Pfeil von oben und nicht von unten und so weiter und so fort. Und Blair Witch Project ist für mich einer dieser Filme, wo sich die Erinnerung wirklich glasklar immer wieder in dem Film widerspiegelt, den ich über die Jahre gesehen habe. Also ich kann mich an die Szenen wirklich, also bei wenigen Filmen so gut 1:1 erinnern wie bei diesem Film.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber vor allem auch geht es mir so, dass ich mich an kaum einen Film so gut erinnern kann, wie ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, als bei Blair Witch Project. Das kommt auch dazu.
Das wäre jetzt tatsächlich so mein Einstieg gewesen. Erzähl, wie war das bei dir?
Das werde ich halt nie vergessen. Das ist ganz weird. Ich weiß nicht, ob es einfach an der Situation lag, ob es an dem Film lag, aber ich glaube schon, dass es irgendwie damit einhergeht alles. Also ich glaube nicht, dass es mit jedem Film einfach so geklappt hätte, weil ich habe so super viele Horrorfilme so in meiner Jugend geguckt, natürlich recht früh. Aber bei keinem ist mir das so einprägsam in der Erinnerung geblieben. Wann war das dann vielleicht? In 99 kam der ja. Es muss so, ja, ich würde sagen, so 2001 vielleicht, also im Heimkino halt kam, gerade vielleicht in Deutschland. Also irgendwie verfügbar war. Und ich habe damals den Film mit einem Kumpel von mir geguckt, mit einem Jugendfreund. Und wir wussten halt natürlich, wie alle damals, so, wir hatten zwar schon Internet, aber so viel wusste man halt ja nicht. Ne? Nur gehört da irgendwas Krasses, ein Film oder beziehungsweise, ja, das war ja das Ding, ne, genau. Es hat sich ja da schon mythologisch rumgesprochen. Da ist irgendwie, ist das vielleicht real so, irgendwas ist da unterwegs, das muss man wie gesehen haben. Da wird schon drüber gesprochen irgendwie. Und ja, wir hatten den halt am Start und dann irgendwie abends mal am Wochenende dann gesagt, so, wir gucken den jetzt. Bei mir damals im Kinderzimmer schön oder im Jugendzimmer. Ja, Kinderzimmer ist ein bisschen hart gesagt, wie alt war ich denn da? also 14, 15, muss ich da gewesen sein. Und ja, haben uns halt irgendwie ein paar Drinks geholt, was zu trinken, ein paar Chips und auf geht's irgendwie. Und ich weiß halt einfach nur noch, dass wir halt so einen unfassbaren Schiss hatten vor diesem Film, dass der uns so krass geflasht hat, dass wir halt da so drin waren, weil wir es halt wirklich auch so ein bisschen natürlich durch dieses Mythologische, was da halt irgendwie im Umlauf war, so von wegen so, oh, das ist vielleicht echt und so, dass wir da so, sich uns so reingesteigert haben, dass wir so Angst hatten. Wir haben nicht irgendwie, irgendwer wollte dann so, ja, wir brauchen was Neues zu trinken. Und wir mussten echt aus Schnickschnack schnucken, wie er in den Flur geht in Dunkeln, was zu trinken holen. Und wir so einen Schiss hatten, von diesem Sofa aufzustehen, weil you never know, wo die Hexe liegt, ne? Jetzt weiß ich halt doch, wie heute so. Wir hatten so einen Schiss vor diesem Film. Und das war mir schon krass, weil, ja, wir waren eigentlich da schon, muss man leider sagen. Wie gesagt, Internet war schon am Start und so. Wir hatten schon einiges gesehen, so irgendwie. War jetzt auch nicht so zart beseitet. Aber der hat uns so geflasht damals, der hat uns so Angst gemacht und das werde ich nicht vergessen so. Und das, glaube ich, war halt schon dem Film geschuldet, das wäre nicht bei jedem Film so funktioniert. Deswegen, das weiß ich wie heute noch.
Ja, weil, ich meine, was man ja damals nicht wusste, man war da ja quasi im Begriff, ein der Geburtsstunde eines völlig neuen Filmgenres so, ja. Ja, ja. Liebe Leute, ich weiß, da gab es Filme davor. Auf die gehen wir auch noch ein, nachdem wir hier ein bisschen über Blair Witch Project gelobhudelt haben. Aber trotzdem muss man ja sagen, das war also mit der Marketingkampagne drumherum, eben der Website, der Mythos, der Dokumentation, die da vorher ins Rennen geschickt worden ist, mit den Vermissten oder halt eben Todesanzeigen der Darsteller. Also dieser Website, die über den Mythos der Blair Witch irgendwie aufgekündigt hat, das war mir alles nicht so ein Begriff. Ich hatte davon nur gelesen, dass es das alles gibt. Und ja, mein Erstkontakt, den werde ich halt auch ehrlich nie vergessen. Aber der ist so ein bisschen auch den Umständen geschuldet, aber trotzdem auch eben aufgrund des Filmes. Das war nämlich beim Fantasy Filmfest. Da habe ich den gesehen. Damals noch im Frankfurter Turmkino. Und das war für mich natürlich schon ein gewisser Weg, weil ich musste halt von Wiesbaden aus nach Frankfurt. Und da war wohl überlegt, welchen Film ich mir angucke, weil es war halt schon immer, keine Ahnung, so alles in allem mindestens 3/4 Stunde Fahrt, mit dem Auto, glaube ich sogar, ja, bis ich halt im Kino war. Und an dem Tag liefen, und das werde ich halt auch nicht vergessen, da liefen 3 Filme, wo ich gesagt habe, ja, okay, die will ich alle 3 sehen, dann lohnt sich auch der Trip. Das war zuerst, und ich schäme mich nicht, das zu sagen, ich wollte diesen Film sehen, Wing Commander. Dann gab es einen Schweizer Kannibalenfilm namens Dekadenz. Der lief irgendwie in der Spätvorstellung, irgendwann 22 Uhr noch was oder so, ja. Und ja, die beiden Filme wollte ich unbedingt sehen. Also was mache ich dazwischen? Und dann habe ich mir das Ding durchgelesen von The Blair Witch Project und ich habe es gar nicht so richtig mitgeschnitten, weil ich wollte im Fantasy Filmfest Heft auch nicht so viele Informationen mir aufschnappen. Aber das, was da so stand, von wegen, das ist das Material, was gefunden worden ist von den Leuten, die da eine Dokumentation im Wald drehen wollten, das hat mich gecatcht. Und dann war ich bei Wing Commander drin, wo wir noch einen Fragebogen gekriegt haben, wie wir den Film fanden und so. Das war furchtbar. Und dann kommt The Blair Witch Project, den ich halt eigentlich so gesehen nur als Lückenfüller auf dem Zettel hatte. Und dann läuft dieser Film und ich merke, wie mich dieser Urlaubsvideo-Flair immer mehr in seinen Bann zieht. Und wie ich merke, dass man halt, naja, so, ja, sich in diesen Film reinfühlen kann, dass man sich fühlt, als wäre man dabei, weil er halt eben so minimalistisch ist und weil diese Szenen so greifbar sind. Ey, und spätestens, ne, ich fand das schon mit diesen Holzmännchen, die da einfach rumhängen, das fand ich schon echt creepy, bevor ich überhaupt wusste, dass man jetzt so creepy dazu sagt, aber das fand ich halt einfach, das war unheimlich.
Ja.
Und spätestens, wenn es an ihrer Zeltwand so rüttelt in der Nacht, Alter, da sitze ich im Kino und merke auf einmal, wie mir die Pumpe geht. Ja, also wirklich, wo ich Herzrasen bekomme, weil ich Schiss habe. Aber wirklich Schiss habe. So, weil ich gedacht habe, nein, ums Verrecken nicht möchte ich jetzt mit denen tauschen. Ich möchte nicht in so einem Zelt sitzen, wo nachts irgendwas oder irgendwer an der Palme rüttelt, so, ne? Nein, geht nicht. Ja. Und ey, wirklich, ey, und dann, wie, und das steigert sich dann immer mehr und das mit dem Ende halt, zack, vorbei. Ey, und ich war hin und weg. Ich war halt hin und weg. Ich war von der Inszenierung, dass das halt so, ja, so rough und so wirklich urlaubsvideomäßig funktioniert, war ich hin und weg. Aber ich war auch von der Geschichte hin und weg, von der Atmosphäre, von den einzelnen Bildern. Das war halt einfach bam. Ja, und danach kam dann der Schweizer Kannibalenfilm Dekadenz, der einfach langweilig war.
Und hast du dir gewünscht, bitte nochmal in Blair Witch zu dürfen.
Ey, und wirklich, der Film, mit dem ich am wenigsten gerechnet habe, war der Film, der mich wirklich am meisten abgeholt hat und der mich wirklich auch am schwersten beeindruckt hat. Und dann habe ich das erst so mitbekommen, dass da plötzlich so ein, also dann hat es ja noch gedauert, bis der vom Fantasy Filmfest ins reguläre Kinoprogramm kam. Und dazwischen irgendwann habe ich erstmal so geschnallt, dass der plötzlich so einen, ja, so einen richtigen Hype hat mit dem ganzen Kram drumherum. Ich fand den einfach nur geil gemacht.
Aber also du hättest quasi, als du ihn gesehen hast, hättest du gar nicht gedacht, dass der jetzt so ein Phänomen wird. Du sagst einfach,
nein.
Krasser, kleiner,
genau.
Independent-Film irgendwie.
Krasser, kleiner, also ich fand halt einfach geil, aus welch minimalen Mitteln die ein Maximum an Angst oder Schock oder Spannung aus mir rausholen oder Anspannung aus mir rausholen. Und ich habe dem alles Gute gewünscht so, aber wie gesagt, du hast den echt dann eine Zeit lang erstmal nicht gesehen. Der war halt echt weg vom Fenster.
Erstmal wieder weg.
So. Ja. Und ja, Internet war halt auch spärlich, weil man halt ja eher die Kampagne hatte, dass das, naja, dass die halt verschollen sind, dass die gesucht werden oder dass sie vielleicht sogar gestorben sind, so. Die wurden ja auch dann geheim gehalten, die Darsteller. Man kannte die Darsteller ja auch nicht. Das ist ja das große Plus an diesem Film.
Ja, ja, das waren ja unbekannte No-Names, ja.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt, ja, da muss ich sagen, da war mein Internet Umgang noch nicht der allerschärfste, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise da wusste man noch nicht so genau, wo man hingehen muss oder wo man sich die Infos überall herziehen kann.
Ja, wo man suchen muss, ja, ja, ja.
Ja, und dementsprechend kamen für mich dann auch die Informationen erst so nach und nach, ja, als ich dann mitbekommen habe, so, ey, warte mal, da gibt's diese Website, aber die ist halt gemacht schon von dem Verleih und okay, was ist das? Ja, und dann merkt man halt, Alter, das ist alles Kampagne.
Das ist
und
Konzept,
das war ja halt auch noch mal wirklich etwas, was es vorher nicht so gegeben hat.
Ja.
Ja, Ruggero Deodato hat es ebenfalls versucht, so. Er hat auch einen gewissen Mythos geschaffen, aber ihm standen ja bei weitem nicht die Mittel zur Verfügung.
Das ist es halt, ja.
Die einem Myrick und Sanchez zur Verfügung standen.
Er war zu früh halt, er hat das Massenmedium halt noch nicht so gehabt, wie die beiden es halt hatten. Die waren ja so am Zenit wirklich gerade des aufkeimenden Internets irgendwie. Ich glaube, Internet hatten wir so mit 97, 98 am Start. Naja, und dann war es halt so 2-3 Jahre später maximal eben. Ne? Da gab es halt noch nicht viel, da wurde noch nicht viel gemacht. Und da waren die wirklich früh dran mit so einer Viralkampagne, muss man ja fast sagen. Oder so einer Guerilla-Kampagne, was dann später irgendwie Filme wie Cloverfield und Co. natürlich per excellence gemacht haben, natürlich dann auch weiter, viel weiter getrieben mit den möglichen des sozialen Netzwerks, Reddit und Co. Das gab es ja auch noch alles gar nicht. Es war auch noch alles pre-Social Media, das muss man sich auch immer noch dabei vorstellen. Aber dafür, das so früh auf diese Weise auszuspielen, war halt mega clever, aber es hat natürlich noch gar nicht so den Impact damals, wie es heute hätte oder später, sagen wir 6-7 Jahre später gehabt hätte, wenn Facebook noch vielleicht auch da gewesen wäre und so. Aber ja, auf jeden Fall super, super clever ausgespielt und man hat halt einfach, wie du sagst, man hat halt einfach das erst nach und nach so mitbekommen. Es war nicht auf einen Schlag, boom, alle waren am Start und alle wussten, was Phase ist, sondern du hast es für dich so ein bisschen selbst entdecken müssen, wenn es dir nicht irgendwer noch per Word-to-Mouth irgendwie mäßig Mundpropaganda noch gesagt hat. Und das ist halt genau das Ding. Wir hatten halt eben, wie gesagt, auch nur zu dem Zeitpunkt irgendwie gehört, mal im Netz irgendwie was gelesen, der irgendwo mal was in einem Forum geschrieben hat, so, ey, habt ihr schon von davon gehört, das soll so und so sein, aber ja, du hast auch nur ganz spärliche Infos gehabt oder maximal mal vielleicht im Fernsehen irgendwie bei einer Kinoshow, wahrscheinlich was Steven damals. ProSieben oder so mal was irgendwie gehört, dass da was irgendwie kommen soll, vielleicht maximal. Und das war's. So, alles andere, so. Und dann gab es den Film halt plötzlich und der wurde reingeschmissen und du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Und dann hast du die Höllennacht deines Lebens, weil du gleich denkst, wirst im Wald entführt. Ja, das war schon irgendwie einzigartig für den Moment auf jeden Fall. Ja,
ja, also das war damals schon beeindruckend, dass ja. Man, ich meine, was gab's vorher? Ich glaube, es gab's, also mit so einer Art Kampagne gab es nichts Vergleichbares. Es gab zwar Filme, die hatten ihre eigene Website, aber nicht in diesem Umfang mit auch dir mit diesem, ja, mit dem bewussten Ziel, Leute zu täuschen. Ich meine, die haben ja beide, also die Macher, Interviews, Fake-Interviews geführt mit örtlichen Polizeikräften, so, die dann ja von der Ermittlung irgendwas erzählen und so weiter. Das sind ja quasi schon Fake News, bevor wir halt wussten,
was
Fake News sind, so.
Voll. Ja.
Und diese Interviews, die sollten eigentlich auch im Film irgendwie zu sehen sein, aber sie haben sich dafür dagegen entschieden, weil sie dachten, das würde das Ganze noch ein bisschen überhöhen und zu sehr in Richtung Film, sage ich mal, schieben und nicht eben in diesen Found-Footage-Gedanken, den sie hatten. Und diese Interviews mit den Polizisten, die haben sie dann aber clevererweise als Teil der Werbekampagne genommen und haben die in die Trailer verarbeitet. So, was dann halt auch nochmal bei Leuten entweder zur Verwirrung oder halt eben zur Neugier beigetragen hat. Ja.
Ja, das ist schon krass, das ist schon krass clever. Und ich meine, es war ja, das war noch vor Social Media. Ein paar Jahre später gab es ja dann auch Filme, die das dann Ganze zum Beispiel mit MySpace gemacht haben, wo dann fiktive Figuren aus Filmen oder so als Profil angelegt wurden, um so zu tun, als wären die halt echt und als gäbe es die wirklich bei MySpace und sowas. Auch die Möglichkeiten hatten sie noch nicht, aber es ging halt schon in die Richtung. Ohne dass es das halt überhaupt gab vorher schon. Deswegen, also ja, die waren wirklich Early Adopter, wie man heute so schön sagt.
Ich glaube, das darf ich erzählen, das ist schon so lange her. Sowas habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich war tatsächlich auch mal das Fake-Profil von einer Filmfigur.
Echt?
Ja, für welche Figur oder für welche Reihe, aber ich kann es insofern eingrenzen, es war ein Fox-Film, beziehungsweise es war vom Fox-Studio. So viel kann ich sagen.
Und da musstest du dann einen Fake-Charakter spielen.
Ja, da habe ich einen Fake-Charakter gespielt. Also da habe ich quasi ein soziales Netzleben vorgetäuscht von dieser Filmfigur.
Wie bist du denn da dran gekommen?
Fox hat mich angesprochen. Ich war damals frisch auf dem Freiberuflermarkt und da nimmt man halt alles, was man kriegen kann. Ne? Und es war ein gut bezahlter Job, das muss man auch dazu sagen.
Das ist ja mega witzig. Wie lange musst du das machen?
Ah, wie lange ging das? Ein halbes Jahr ungefähr?
Krass, okay, das ist schon lang.
Aber man muss auch sagen, es ist eine langjährige Reihe. Also, und jetzt lehne ich, nein, das kann ich nicht sagen. Aber ich sag mal so, Kinder heutzutage gucken das immer noch.
Okay.
Ja, okay. Also es ist wirklich.
Freitag der 13. Nee, aber krass, ja, nee, klar, natürlich muss das irgendwer machen. Ich dachte, sowas wird eher in-house gelöst. Das ist halt Social Media Manager machen, aber ja, okay, das kann man natürlich auch auslagern, klar, ja.
Du, damals, das ist halt auch echt schon lange her und ich glaube, damals ging es der Branche auch noch deutlich besser, dass man sich sowas leisten konnte. Und da war es ja auch noch echt, also da selbst zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, war es noch relativ frisch.
Ja, ja.
Und wie gesagt, hier Sanchez und Myrick waren vor uns. Also waren davor.
Waren
noch vorher, ja. Also es geht ja so weit, und das finde ich ja das Geile, ne? Diese Schrift, die sie da am Ende in dem Haus stehen haben.
Ja.
Da sind ja diese Runen.
Ja.
Ja. Also ich finde es ja echt wirklich, wenn man das alles so über die Jahre hinweg zusammenträgt und zusammengetragen bekommt von auch diversen Quellen, diese Schrift haben sie selbst entwickelt. Sie entwickelt ihre negative Bedeutung dadurch, dass sie invertiert ist. Sie haben diese Hexe quasi, der haben sie einen Namen gegeben oder sie haben sogar einen richtigen Mythos darauf begründet, es gibt eine reale Figur, die zu diesem Namen führt. Es gibt diese Fake-Doku über den Mann, der halt seine Kinder umgebracht hat, so. Wie heißt der? Parr, glaube ich.
Ja.
Also, das ist schon. Ich meine, sie sagen immer, sie hatten $60,000. Dann heißt es, sie haben nochmal für Nachdrehs ein bisschen Budget dazu bekommen, so, was dann bei $80,000 liegt. Ey, keine Ahnung. Lass es von mir aus am Ende $100,000 gewesen sein. Aber das ist schon alles echt sehr beeindruckend, was die aus ihren Mitteln da gemacht haben.
Total. Es ist halt viel Recherchearbeit, beziehungsweise kreative Recherchearbeit. Also sie haben sich ja ein bisschen gemischt, ne? Sie haben sich halt eine Örtlichkeit gesucht, wo man so einen Mythos halt aufziehen kann. Sie haben ja dann auch die, allein, dass du halt diese, sag ich mal, Anwohner halt da hast, ne? Die so, das ist halt alles so, es wirkt halt alles so nahbar, ne? Es wirkt wirklich, als ob du da jetzt hinfahren könntest und du könntest dieselben Leute treffen, die dieselben Fragen stellen, die würden das gleiche antworten. So wirkt es ja. Und dass sie sich halt diese Mühe gemacht haben, um das halt so greifbar aufzuziehen. Das ist halt wie so eine Baba Yaga-Hexengeschichte, die es ja auch gibt. Ne? Und heute findest du es halt in allen möglichen Referenzen, Videospielen, Filmen, Serien, whatever, John Wick, ne, Baba Yaga. Dass du glaubst denen das halt. Und das ist halt die hohe Kunst, das so zu verkaufen, das so zu vermitteln, das so zu schreiben, zu kreieren, dass Menschen, die das abkaufen, die müssten, also wenn es damals Wikipedia irgendwie so gegeben hätte, dann hätte ich gedacht, ich kann es Wikipedia aufschlagen und finde halt die Blair-Legende und die ist halt so verankert in der History. Das hätte ich ihnen abgekauft. Und das halt so hinzubekommen, das ist halt eine richtig hohe Kunst, weil das versuchen ja viele, nicht auf dieser Art vielleicht, aber so Mythos, Legendenbilder um einen Film oder um irgendeine Reihe oder um irgendetwas in einem Film oder so, das wird ja immer wieder versucht, aber da hinzukommen, dass das so glaubhaft inszeniert ist und dir verkauft wird, dass du glauben halt könntest, es steht in Geschichtsbüchern irgendwo, das haben sie halt hinbekommen. Das ist halt eine echt hohe Kunst.
Ja. Und das wurde ja auch, sag ich mal, dann kräftig entlohnt. Kennst du die Story, dass das Ende eigentlich ein anderes sein sollte, beziehungsweise dass sie vom Studio erstmal gedrängt worden sind, andere Enden zu drehen
und dann, genau,
und einzufügen. Ja. Also irgendeiner sollte an einem übergroßen Holzmännchen, glaube ich, aufgehängt werden, beziehungsweise so gekreuzigt sein. Dann gab es wohl ein Ende, wo er erhängt wird, beziehungsweise wo er also hängend, gelyncht quasi da irgendwie hängt, weil halt den Studioverantwortlichen das Ende, wo er einfach nur in der Ecke steht, nicht gefallen hat. Und dann haben sie das halt gemacht, aber festgestellt, nee, das eigentliche Ende, also der Typ steht in der Ecke, das ist doch das Beste. Und haben dann halt das Studio wirklich überreden können, das Ende zu lassen, woraufhin wohl ein Exec ankam und sagte, okay, wir lassen euch das Ende, aber ihr habt jetzt dem Film oder dem Studio gerade Millionen gekostet. So. Also, und ihr habt euch um Millionen gebracht, meinten sie.
Okay.
Ja. Und das End vom Lied waren das 416-fache des Budgets oder so. Ja. So kann man sich irren, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist halt genau das Ding. Natürlich, wir waren damals, Ende der 90er, Anfang 2000er, wir waren natürlich in der Ära von schneller, höher, weiter, ne, irgendwie. Wir hatten gerade viel gesehen, in dem Zeitraum von Blade bis hast du nicht gesehen, im Horrorbereich auch irgendwie, sei es ein Anaconda kurz davor im Kino. Und also ich glaube, es ging schon eher Richtung eher blockbusterig und viel mit CG probiert und so weiter. Und da ist so ein Blair Witch halt sehr plain gegen natürlich, ne? Da ist halt nichts viel gemacht, da gibt's keine großen Effekte, das ist alles subtil eher und kleinteilig, dass da ein Studio halt sagt, ey, wir müssen aber am Ende irgendwie noch mit was auftrumpfen, ne, wo die Leute sich halt irgendwie denken, boah, irgendwie, da kommt doch der Hammer. Das kann ich schon nachvollziehen, rein aus so einer Exec-Sicht von so einem Studio, der das auch verantworten muss irgendwie, auch wenn das natürlich, nicht viel Invest war, so, aber ich kann das schon nachvollziehen, wo das herkommt, gerade zu diesem Zeitpunkt, als er released wurde. Aber genau eben das ist, also ich finde es gut, dass sie darauf beharrt haben, dieses ja einfache, aber eben so unfassbar effiziente Ende zu wählen, was halt tausendmal eindringlicher ist, an die Nieren gehender und dich so ratlos zurücklassende, das ist halt ja das Widerliche daran, dass es dich so einfach rausnimmt aus dem Ganzen, endet halt dann einfach mit diesem Bild. Und ey, dieses Bild ist halt in die History eingegangen, so, ne, wie oft das referenziert wurde mit so, wenn irgendwer jetzt immer an der Wand steht in Horrorfilmen, sofort halt, ja, Blair Witch. Das ist so krank eigentlich. Und dass sie halt mit diesem dass sie diese Simplizität beibehalten haben, die sie ja den ganzen Film über auch schon genutzt haben, eben dieses Minimalistische. Da bin ich so dankbar für, weil das macht's halt gerade so eerie, so spooky, dass er so simpel rausgeht, aber du hast halt vorher schon ja diese ganze Zeichensprache, du hast diese Kinderhände an den Wänden, du siehst quasi alles, was dir vorher irgendwie so mit in der Lore mit so kleinen Einzelheiten immer wieder angefüttert wurde, manifestiert sich dann am Ende in diesem Haus. Und das reicht. Da kriegst du quasi einen Beleg dafür, dass alles, was du vorher irgendwie gehört hast, stimmt so. Und dann mit diesem Bild auszusteigen und du weißt halt, okay, diesen Fakt so, ist halt geiler als, ja, irgendwie Wicker Man Ende, da wird noch wieder aufgehangen, abgefackelt, was weiß ich noch. Oder nehmen wir das Remake, da kommt dann auch noch eine CGI-Ex um die Ecke in schlechter Anfang 2000er, keine Ahnung, American Werewolf in London, in Paris Manier. das ist ja alles kaputt gemacht. Und deswegen, ich bin so dankbar, dass sie dieses minimalistische Ende durchgezogen haben.
Obwohl es ja eine Szene gibt oder gab, wo man die Hexe kurz sehen sollte, ne?
Ja.
Ja, da haben sie wohl eine Frau im weißen Kleid irgendwo in den Wald gestellt, aber durch die Kamera hat es wohl nicht richtig eingefangen.
Auch da zum Glück. Ich bin so froh, dass man die nicht sieht. Also noch schlimmer, weißes Kleid, da denke ich halt so an die weiße Frau, so eine Geistergeschichte oder so. Doch, aber Blair-Hexe ist halt, der Mythos kommt, finde ich, auch mit daher, dass du halt nichts siehst.
Obwohl jetzt mal, es tut mir jetzt leid für alle diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, aber ich muss jetzt mal hier kurz, naja, wir haben es ja, also gehen wir mal Spoiler mit Spoiler-Ansage auf eben das Schlussbild ein. Was hast du dir gedacht am Ende, als du das gesehen hast? Also warst du dir sicher in irgendeinem Punkt oder hast du gedacht, also hast du mehrere Optionen zugelassen? Weil ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich, also ich war hin und her gerissen zwischen, ja, okay, da ist jetzt wirklich die Hexe, ja, und die hat jetzt dafür gesorgt, dass er sich in die Ecke stellen muss und zuschauen muss, während sie wahrscheinlich jetzt brutal umgebracht wird oder sonst irgendwas, also oder zuhören muss. Oder vielleicht ist es halt auch wirklich einfach nur eine menschliche Bedrohung, aber halt eine sehr irre, durchgeknallte, fantasievolle, die das Ganze jetzt quasi inszeniert hat zu ihrem Kink, so, oder zu ihrem Kick.
Nee, kam ja eigentlich nicht. Also ich habe das schon eher übernatürlich in dem Sinne wahrgenommen. Mhm. Also ich verstehe schon, was du meinst, ne? Da könnte ja auch ein irrer Killer sein, der sich die Legende nimmt und das dann so ausführt, wie es in der Legende gibt, genau. Aber nee, für mich hat die Atmosphäre immer schon so dieses auch Verlorene, dass sie auch aus diesem Wald nicht rauskommen. Natürlich kannst du es auch wieder logisch erklären, wenn du willst, und sagen, okay, die haben sich einfach verlaufen, weil sie haben keine Map mehr. Natürlich, die Karte ist weg. Sie verlaufen sich, was im Wald ja super einfach ist, so, wenn du einen dichten Wald hast, da sieht jeder Stock gleich aus. Auch das kannst du natürlich sagen, okay, die haben einfach verlaufen, laufen halt immer im Kreis. Aber für mich hat das immer auch so ein bisschen dieses Silent Hill Ding, so, die kommen da nicht mehr raus. So, irgendeine Macht hält sie da drin. Allein da fängt das für mich schon an. Natürlich dann eben diese ganzen Sachen mit den, die Steinformationen, die plötzlich da sind, plötzlich weg. Alles, die ganze Deko in den Bäumen. Hexendeko. Alles hat für mich immer darauf hinausgelaufen, das ist für mich schon was Übernatürliches. Und was immer da auch ist, ob es eine physische Bedrohung ist, ob es etwa eine Art Geist ist, whatever. Aber für mich war das immer was Übernatürliches, weil es auch so darauf sich hinzugespitzt hat, wie sie ja dieses Haus laufen, wie sich das ganze Ende ist ja so dramaturgisch einfach, da pumpt ihr ja auch so der Adrenalin hoch, wie sie dieses Haus hetzen und die Leute suchen und rumschreien und ne, wo bist du und so weiter. Und das ist halt dann eben genau das, was ich eben meinte. Dass du diese Informationen, wie die Kinder mussten sich an die Wand stellen und so weiter, dass daran gipfelt, und du siehst ja genau das, was dir die ganze Zeit erzählt wird, war für mich das schon eigentlich immer für mich klar, dass es was Paranormales sein soll. Und habe ich auch so gedeutet, ja. Aber wie gesagt, klar, der Gedanke ist zu sagen, da ist irgendwie ein Irrer im Wald, der diese Hexenmythos nachstellt und einfach Leute abschlachtet. Aber dann dachte ich mir halt immer, ja, warum sollte er sich dann an die Wand stellen? Da steht da rechts ja einer neben und bedroht mit der Knarre irgendwie oder so. Aber das wäre mir jetzt zu einfach. Das fände ich auch als Lösung zu blöd für den Film irgendwie. Also ich mochte das gerne, dass das in meinem Gedanken etwas Paranormales oder irgendwas, irgendeine Macht ist, irgendwas anderes.
Ja, jetzt, aber, ne? Jetzt, ich spinne jetzt mal so ein bisschen rum und natürlich auch in gewisser überspitzter Form. Aber das würde mich dann tatsächlich noch zu einem Punkt bringen, wo ich mich dann auch frage, könnte das heutzutage noch mal so machbar sein? Also, wenn wir uns die Frage stellen,
könnte dieser Film heutzutage nochmal so kommen, ja, dann muss man, glaube ich, mit die Frage stellen, war das wirklich so cool, was sie damals gemacht haben? Ich glaube, das würde man heutzutage eher stellen, als man es damals getan hat. Denn, was du sagst, diese Verwirrung und dieses Verirren im Wald und so weiter, das war ja teilweise nicht gespielt, sondern es war ja einfach echt, weil da zwei Irre waren, die gedacht haben, okay, wir müssen jetzt diese Schauspieler an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen, ja, müssen sie wirklich quasi nachts am Zelt wachrütteln, hängen wirklich diese ganzen unangenehmen Figuren in die Bäume oder türmen irgendwelche Steinhäufchen auf, die halt wieder verschwinden und spielen irgendwelche komischen Laute im Wald ab und so weiter. Und ja, lassen sie wirklich mehrfach durch den Wald im Kreis rennen, bis sie dann wirklich an der Stelle rauskommen, wo sie halt gestartet sind und darauf einen echten, ja, wie soll man sagen, Nervenzusammenbruch kriegen, der halt in einer schon guten oder bekannten Filmszene eben endet. Also die Streiterei, die Frustration, das war ja alles echt.
Ja, ja, absolut. Also ich kenne die Storys natürlich, dass sie da, also die, ich wusste, die den Film drehen, aber die kannten die ganzen Details ja nicht, genau. Die Regisseure haben halt gesagt, ihr geht in den Wald und ihr reagiert auf das, was kommt, mehr oder weniger. Sie wussten grob was, aber eben keine Details.
Aber und, ja.
Ja, nee, absolut. Nicht? Also von dem her, guter Gedankengang. Also vielleicht waren die beiden Irren eigentlich für die Regisseure, ja, korrekt. Die Regisseure sind eigentlich die Blair-Hexe, die personifizierte. Aber ja, ich meine, natürlich das Ende, was sie da machen sollen, das wurde ihnen, das kann ihnen, muss ihnen natürlich gesagt werden. Ne? Also er stellt es ja nicht aus Spaß da an die Wand. Klar. Das schon. Aber natürlich, ich glaube auch, dass diese Art und Weise, und da sind wir wieder bei der Frage, wird sowas heute nochmal funktionieren? Unter Genfer Konvention nicht, sag ich mal. Ne? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr in den 70ern oder so, mal im Brando-Style, aber natürlich ist sowas schwierig, ne? Wenn du die Leute wirklich mit inszenatorischen Mitteln dazu bringst, so ein bisschen durchzudrehen und snappen. Und natürlich kannst du, also natürlich gibt es immer wieder Momente in Filmen, bei Filmproduktionen, wo vielleicht einem Schauspieler, einer Schauspielerin ein bestimmter Schlüsselaspekt nicht genannt wird, damit sie darauf irgendwie möglichst echt reagiert. Sei es ein Dialog, sei es irgendwas, was passiert. So, das gibt es natürlich auch heute noch. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Du jagst ja heute nicht irgendwie einen Chris Hemsworth durch irgendwie Extinction 2 und sagst dem nicht, was passiert, und dem fliegen irgendwelche Bomben hoch und der weiß nicht, wie er. So, das kannst du natürlich nicht bringen.
Logisch.
Logisch. Aber natürlich, ich meine, wenn du heute nochmal, gehen wir mal sowas, keine Ahnung, hier nehmen wir sowas, nehmen wir doch direkt, sprechen wir wahrscheinlich nachher nochmal drüber, aber nimm sowas wie Outwaters. Ja, die so Blair Witch-Versuch nochmal gemacht haben. Auf so einer Independent-Produktionsschiene. Wenn du Leute dafür findest, die sagen, wenn du den vornherein auch sagst, ne, so.
Es könnte schmerzhaft werden.
Es könnte für euch schon anstrengend werden, so, ne. Wir werden euch nicht verraten, sowas passiert. Ihr müsst halt das und das machen, so grob, aber wir werden halt mit Dingen arbeiten, die ihr nicht wisst, damit wir eure echte Reaktion haben und jemand sagt, ey, fein, cool für mich. Dann kannst du sowas, denke ich, schon machen nochmal. Aber es wird natürlich nicht bei einem Major Label passieren, so. Das würde kein Major Studio machen, weil wenn nachher wirklich jemandem was passiert oder die irgendwie psychisch, weiß ich nicht, einen Zusammenbruch kriegen, hast du nachher einen Shitstorm deines Lebens irgendwie. Aber natürlich auf so einer Independent-Produktionsebene mit Absprachen und die alle agreeen, dass es völlig fein für sie ist, könnte man sowas schon noch machen. Aber es ist auf jeden Fall auch damals schon, es ist ein Wagnis natürlich und ich glaube auch, dass da bestimmt Momente dann am Anführungszeichen Set waren, was ja keins war, wo die auch gesagt haben, irgendwie hier, Herr Merrick, Herr Sanchez, ich drehe euch den Hals um, so. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Naja, ich meine, hier, das war auch etwas, was ich nicht wusste. Ja, der Josh, der wurde ja aus dem Film entfernt, weil es ja wohl zu Spannungen kam. Also weil die Spannung zwischen ihm und Heather wohl halt bedenkliche Züge angenommen hatten. Ja, also die beiden haben sich da wohl innerhalb ihrer Rolle und aber auch, sag ich mal, außerhalb davon, ja, unangenehm hochgeschaukelt. Und das ist wohl der Grund, weswegen dann der Zettel plötzlich da liegt, dass er aus dem Zelt gehen soll und dann verschwunden ist, so, ne? Ich meine, auch da, ne, durch diesen Minimalismus, er ist halt einfach weg, wieder das Maximum an Effekt rausgeholt.
Ja, genau, und du fragst es ja auch dann im Moment überhaupt nicht, ne, genau. Also während du den Film guckst, ist einfach nur, okay, er ist weg. Ein weiteres Mysterium halt für den Film, das im Hintergrund, also quasi beim Dreh da vielleicht sich wieder an die Gurgel gegangen wurde und er gesagt hat, Alter, fickt euch mal alle, macht auch einen Scheiß alleine. Weißt du jetzt im Moment nicht, aber kann ich mir vorstellen eben, ne? Wenn das wirklich so reale Bedingungen waren und du irrst darum, dass die wirklich, dass dann einer wirklich sagt, ey Leute, ganz im Ernst, dafür bin ich nicht unterschrieben, mach doch einen Scheiß alleine. Das kann ich mir schon vorstellen irgendwo, ja.
Ja, und deswegen, ja, weiß ich halt nicht, ob, ich glaube, das ist dann auch etwas, ja, sowas kannst du initiieren und sowas kannst du, glaube ich, auch eine Zeit lang ausnutzen, aber ich glaube, du kannst sowas nicht ewig lang kontrollieren. Wir haben in der Filmgeschichte haben wir ein paar Regisseure, die wohl dazu echt gut in der Lage waren, selbst über Projekte, die sich ja zeitlich dann doch schon echt mal verzögern oder weiß ich nicht, ausufernde Züge annehmen, dass man da irgendwie seine Schauspieler in einem bestimmten Mindset lässt oder bleiben lässt. So, ne? Ich gucke da halt jetzt auf Kubrick zum Beispiel, der irgendwie für die Zeit von Clockwork Orange zum besten Kumpel von Malcolm McDowell geworden ist und der wirklich in dem Mann eine Art Vaterfigur gesehen hat. Und als der Dreh vorbei war, war auch die Beziehung vorbei. Also für Kubrick auf jeden Fall. Kubrick sich nicht mehr gemeldet, alle Zelte abgebrochen oder alle Kontakte abgebrochen, so, Film war vorbei, Ziel war erreicht, Trimmer's gut, so. Ne? Also ich meine, solche Formen von künstlerischen Maßnahmen, nennen wir sie mal so, gibt es ja immer wieder. Mhm. Die gibt es auch heutzutage noch. Ich meine, ein sag ich mal, jüngeres Beispiel ist zum Beispiel die Spannung zwischen Charlize Theron und Tom Hardy bei Fury Road. Ja, wo es ja ein ganzes Buch zu gibt, so. Also, und das hat Miller auch gewusst, wie er es irgendwie ausnutzen und auf den Film übertragen kann. Aber sowas ist riskant und ich glaube nicht, dass Miller das irgendwie bei einer derartig teuren Produktion wirklich forciert hat, im Gegensatz zu einem Stanley Kubrick. Also, dass man sowas halt einfach nicht forcieren sollte zu sehr und eigentlich auch eher entstehen lassen muss,
um es dann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich sage ja, gerade heutzutage natürlich mit großen A-Listern kannst du das halt auch durch so eine Art niemals machen, weil die klagen dir nach dem Zweifelsfall den Arsch weg. das kannst du halt nicht bringen. War das nicht auch Thrawn? Nee, oder? Marvel? Nee. Wo gab es denn da letztens? Da gab es auch nochmal vor ein, zwei Jahren diese Riesenklage, wo es um fast schon 40 Millionen irgendwie eine richtige komplette Gage ging irgendwie. Was waren das nochmal? Ich will vergessen.
Scarlett Johansson?
Scarlett Johansson, so rum. Ja. Genau. Ne, die auch da mit Disney im Clinch lag und so weiter. Deswegen, ich glaube, wenn du heute sowas forcierst, das schmeckt der A-Lister persönlich, dann hast du aber ganz schnell da irgendwie Millionenklagen am Arsch. Das willst du halt auch nicht. Und deswegen, genau, sowas zu forcieren mit so großen Namen kannst du halt nicht machen. Und die wollen ja, also das will ja auch keiner, die wollen ihr Skript, ne? Wie gesagt, da kannst du vielleicht mal auf einer Szene runterbauen zu sagen, ey, in der Szene wird was passieren, das sagen wir dir jetzt nicht, weil wir wollen eine echte Reaktion, Resonanz, wie auch immer. Das ist bestimmt völlig fein. Aber halt reinzugehen, ey, wir drehen einen Film, es geht um den Wald, Rest siehst du dann so, das schreibt ja auch keiner, ne? Das wird ja auch kein Agent irgendwie vermitteln. Von daher ist das schon sehr, sehr spannend und klar, solche Spannungen am Set zwischen Darstellerinnen und Darstellern gibt es immer wieder. Im Zweifelsfall sind das alles Profis, die das irgendwie überspielen können und machen halt einfach, drehen einen guten Film und spielen zusammen, weil sie es müssen, weil es ihr Job ist, und dann merkst du davon auch vor der Kamera am besten Fall gar nichts. Und ein Regisseur, der halt nicht lebensmüde ist, wie gesagt, der wird da jetzt auch nicht ins Wespennest stochern und das versuchen irgendwie noch am Set eskalieren zu lassen, weil das hilft zumindest in deiner Produktion nicht. Und auch wenn nachher irgendwie einer abhaut und kommt nicht ans Set oder so, bist du auch gearscht, ne? Also jeder sollte ja versuchen, da irgendwie das Beste rauszuholen. Also sowas so absichtlich reinzuprügeln, das wird heute nicht mehr so passieren, nee.
Ja. Und da können wir vielleicht jetzt ja auch vielleicht den Ansatz mal finden zu eben, ja, sowohl den Fortsetzungen von Blair Witch Project, aber auch eben zum weiteren Verlauf des Found-Footage-Genres. Denn gab es etwas Ähnliches in seiner Roughness, in seiner Purheit, sage ich mal, danach nochmal? Also mir fallen eine Menge Found-Footage-Filme ein. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen auch mal wieder durch den Kopf gehen lassen, mir die mal angeguckt, was es inzwischen alles gibt, ne? Und es gibt ja wirklich eine verdammte Menge inzwischen, so, ja, von Filmen, von denen man ja teilweise nicht mehr gehört hat, so, weil sie halt aus der zweiten, nicht mehr aus der zweiten, sondern aus der fünften Reihe stammen. Aber ja, gab's noch mal irgendetwas, was so einen direkten, puren, auch vielleicht elektrisierenden Eindruck hinterlassen hat wie The Blair Witch Project? Ich meine, der zweite Teil, ja, müssen wir jetzt nicht drüber groß reden, ne? Nee. Also der war ja halt einfach, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also klar, schnelles Geld so, aber ansonsten war das ja halt einfach inhaltlich, keine Ahnung, was das sein sollte. Aber auch das Remake, ne? Es ist ja gut gemacht. Kann man ja nicht unbedingt absprechen, so, ne? Und war bei 5 Millionen Dollar Produktionskosten und 45 Millionen Dollar auch Einspiel auch nicht unbedingt ein Flop. So. Also muss man ja auch mal einfach mal festhalten. So, das ist ja jetzt schon, ne? Lass den, dass das alles 10 Millionen gekostet haben mit Marketing und so. Dann war das ja halt schon halbwegs lukrativ. Oder beziehungsweise hat zumindest ein paar schwarze Zahlen geschrieben. Aber bei dem Film war offensichtlich, dass der nicht ganz verstanden hat, was das Original ausgemacht hat.
Nee, überhaupt nicht. Und dann hast du ja trotzdem mit Adam Wingard ja auch jemanden dran, der was von Horror versteht. Aber mit so einem Skript und einfach der Idee kannst du halt nichts mehr reißen. So. Also dann, da hättest du, weiß ich nicht, da hättest du dir wirklich irgendeinen Kniff einfallen lassen müssen, der das ganze Konzept irgendwie dann in die heutige Zeit holt. Oder ich meine, mittlerweile ist es auch schon fast 10 Jahre, ja, aber halt in die 2016er Zeit irgendwie reinholt, irgendwas nochmal auf einer neuen Ebene versuchen. Die noch mal, ich meine, hat er ja auch so ein bisschen neue Medien mit reinbringen und so weiter, aber ja, es hat überhaupt nicht die Eleganz gehabt, natürlich. Und
Eleganz.
Die Frage, es war ja eh von Anfang an, geht das überhaupt? Vor allem mit dem Titel. Weil ich hätte gesagt, dann hättest du das machen müssen, du nennst den Film anders und nachher ist es was mit Blair Witch und es weiß aber keiner und es kommt dann erst so quasi nach raus oder sowas. Da hätte man eher mitspielen müssen. Aber das Ding halt Blair Witch zu nennen und das halt, dann ist ja, jegliche Erwartungshaltung ist ja schon da. Du kannst überhaupt nichts machen damit quasi viral oder Guerilla-mäßig, weil du weißt genau, was Phase ist. Also du hättest viel kreativer werden müssen.
Ja.
Von daher war das Ding eigentlich schon, bevor es halt überhaupt angefangen wurde zu drehen, schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt irgendwo aus. Das wäre jetzt einfach per se ein richtig geiler Film geworden, was er leider auch nicht ist. von daher, ey, damit haben sie sich einfach keinen Gefallen getan. Ja, und der zweite Teil damals, also Blair Witch 2, ey, das war wirklich, ach, das war einfach nur so ein Ghost-Traum für so EMP-Besteller, so auf den 2000 einfach. Das war ein Film für die Leute, die sich halt wirklich so weiß ich, so viele Wallo-Poster im EMP bestellt haben. Das, ja.
Ey, ich bestelle auch bei EMP, was soll das?
Ja, ey, no, kein Hate gegen EMP, also so im übertragenen Sinne, ne, so, die so Slayer-Wandteppiche hatten früher aus dem EMP, so. Für so Leute war der Film gemacht und das war halt, ach komm. Ja, der war halt einfach Rotz, ne, das zu machen. Aber ja, um deine Frage dahingehend nochmal weiterzuführen, ja, genau so natürlich in diesem Kosmos, nein, aber natürlich versucht, irgendwo dahin zu kommen, ja. Ich habe ihn ja vorhin schon genannt, jetzt nehmen wir mal diesen Outwaters zum Beispiel, ne? Diese pure Rohheit, die findest du da halt wieder. Ist ja ein Film, wo sie irgendwie die Wüste fahren. Und ja, die Frage ist auch da halt allein schon, leider, wo ist nämlich, ne, wo ist der Aufhänger? Da fängt es nämlich schon an. weil wir reden ja nicht hier einfach nur von, wir stellen uns halt mit der Kamera irgendwo hin und drehen einfach drauf los, sondern hier haben wir schon ausgefeilt, hier gab es ein Konzept, hier gab es eine vorgeschriebene Lore, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man das alles ausfleischt, damit es halt irgendwie glaubwürdig wird, was halt zum Erfolg beigetragen hat, maßgeblich. Und bei sowas wie Outwaters war halt allein schon so, da guckst du den Film, weißt immer noch nicht, was er von dir will. Also da gab es ja überhaupt keine Lore. Das war ja einfach dann nur, ja, möglichst Lo-Fi, Low-Poly, Rohheit, verwackelte Bilder und irgendwie eerie Sounds und ein bisschen Blut und Dunkelheit und dann zu glauben, das reicht halt schon. Das war halt eigentlich das Negativbeispiel, um zu zeigen, das ist es eben halt nicht.
Also es war quasi Skinamarinkin anstrengend.
Ja, genau. Und selbst Skinamarink war deutlich atmosphärischer irgendwie zum Beispiel. Also was wir gesehen haben auf jeden Fall mit sowas ist, dass genau dieses der Beleg dafür, dass es eben nicht die Wackelkamera allein ist, dass es nicht einfach nur das Konzept von, es sieht irgendwie möglichst nahbar, echt POV aus, ausmacht, sondern es ist das Konzept dahinter, es ist diese Glaubwürdigkeit, es ist dann das Ganze auszustaffieren mit diesen Interviews und irgendwie, ja, dem Zuschauer, den Zuschauern das so glaubhaft zu verkaufen, dass du einsteigst, so, dass du das mitfühlst, dass du es miterlebst. Und das hat meiner Meinung nach auf dem Level, also auf diesem Lo-Fi-Level, wo du nicht direkt weißt schon, ne, der kommt ein fancy Titel einblenden und du weißt sofort, ja, das ist halt eine Studioproduktion. Sei es in The Bay, sei es in egal was, was trotzdem versucht, irgendwo dich da irgendwie reinzuholen in ein Setting. Aber auf diesem Lo-Fi, auf dieser Lo-Fi-Ebene, finde ich, hat es nach Blair Witch Project da so immersiv keiner mehr geschafft. Auch ein, also zum Beispiel Grave Encounters, die versuchen das ja auch natürlich auf einer anderen Ebene, ein bisschen auch so ein bisschen satirisch und so. Der ist auch cool so, aber auch da kommt nicht das Gleiche, dieses könnte es nicht doch echt Gefühl sein, so irgendwo. So krass rüber hat das, finde ich, keiner mehr geschafft.
Ja, ich meine, was halt ja auch die Sache ist, ne? Blair Witch haben sie in 8 Tagen gedreht, so, aber sie haben 8 Monate gebraucht, um das Ding zusammenzuschneiden. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob man, wenn man jetzt heutzutage einen Konzeptfilm macht mit dem Thema Found Footage oder dem Überthema Found Footage, ob man sich derart viel Mühe oder halt eben auch derart viel Raum für Improvisation, das muss man ja auch sagen, der Film ist ja zum Großteil improvisiert, also Blair Witch, ob man sich das heutzutage auch noch macht. Also so ein Film wie zum Beispiel The Bay, den ich sehr mag, ja, der hat ja einen anderen Ansatz an eben das Found-Footage-Thema, weil er halt meiner Ansicht nach auch eben von anderen Leuten erstellt worden ist oder gefunden worden ist, die halt hier, sag ich mal, diese Rekonstruktion einer Naturkatastrophe zusammengestellt haben und nicht unbedingt ja das Dokumentarmaterial oder die Überbleibsel von Material, mit dem ein Dokumentarfilm gedreht worden ist. Das ist meiner Ansicht nach auch bei darf man den Titel inzwischen nennen oder ist das immer noch ein Problem?
Also, du darfst hier alles nennen im Rahmen der informativen Ausgestaltung.
Okay, bei Ruggero Deodatos Film Cannibal Holocaust, da fand ich das halt auch sinnig so, dass man halt sagt, ja, das ist das Rohmaterial, was man gefunden hat. Und man zu dem Zeitpunkt wirkte dieser Zusammenschnitt noch deutlich, ja, natürlich filmischer, aber halt eben aufgrund des Alters des Films ist mir das damals weniger aufgestoßen. Also ich hätte mir halt vorgestellt, okay, wenn man sowas macht, wenn man versucht, das so zu ergründen, was da passiert ist und man hat dieses Material, dann erstellt man das auch so. Beziehungsweise dann kommt dann auch sowas bei raus. Und bei Blair Witch Project, wie auch bei The Bay, finde ich, ist das jeweils unterschiedlich, aber jeweils legitim von seinem Ansatz her. Und trotzdem, na gut, bei Deodato sind halt leider halt 10 dabei, wo man halt ganz genau merkt, okay, die wurden hier ausgeschlachtet, so. Aber das soll jetzt hier ja nicht Thema sein. Nee, ich finde aber auch die Grundregeln, die Blair Witch Project aufgestellt hat, wurden danach immer wieder versucht, nochmal irgendwie zu praktizieren, aber sie wurden, da bin ich bei dir, nicht in der gleichen Intensität nochmal erreicht. Was natürlich immer problematisch ist, wenn du so einen Film hast, der es halt lostritt und du kennst den und dann guckst du dir halt den x-ten Klon an, der halt auch versucht, einfach nur ein atmosphärischer Film zu sein, aber du halt natürlich nicht das gleiche Empfinden hast, wie damals, als du das erste Mal Blair Witch Project gesehen hast. Mhm. Ich frage in den Raum. Da gab es diesen, vor einiger Zeit, dieser Film, der so ein bisschen für Empörung gesorgt hat, mit dem entführten Mädchen, das man so stundenlang bei den Todesqualen zusieht.
Megan is Missing?
Megan is Missing. Würdest du sagen, der könnte noch am ehesten versucht haben, sowas wie Blair Witch Project, so eine Unmittelbarkeit, so eine Greifbarkeit, so eine Direktheit zu erzeugen? Oder ist der schon wieder zu künstlich? Weil das ist ja das große Problem bei so vielen Found-Footage-Filmen, die dann halt eine zusätzliche Künstlichkeit da reinbringen, die es ja schon wieder kaputt macht.
Ja, das ist es halt. Also Megan is Missing finde ich halt, ach, der überspringt, also wenn man sagt, der jumpt den Shark, wie man so schön sagt. Der ist halt, ich finde den halt nicht glaubwürdig, weil der aber auch scheiße gespielt ist.
Ja, das ist, ja.
Und der ist halt gespielt und das merkst du sofort. Ich finde halt bei Blair Witch ist auch halt so, die sind so die sind halt so natürlich, auch da wieder natürlich dem zu schulden, dass sie eben nicht genau wussten, was sie erwartet. So, sie sollen einfach machen. Magnus Missing ist halt gespielt, und das merkst du. Der arbeitet halt viel mit auch natürlich so Netzgeschichten, Austausch zwischen Jugendlichen über Phones und so weiter und so fort. Der ist halt gestaged, das merkst du halt sofort. Und dazu ist er halt, ey, einfach nur so ultra verachtend auch und so, ja, so unnötig widerlich halt auch natürlich.
Gut, wenn die Kamera halt da liegt, dann liegt sie halt da, ne? Die Frage ist halt, lässt es wirklich so lang stehen?
Ja, ja, genau.
Warum, ne, lässt es so lang stehen? Warum ist deine, was ist deine Intention?
Ja. Also den fand ich halt sehr ausschlachtend auch, dann irgendwo eine Inszenierung und so weiter, aber ja, also bei dem hatte ich halt auch keinerlei, nicht eine Sekunde irgendwie das Gefühl, ich bin hier irgendwas auf was Echtem auf der Spur, oder? Der hat mich nicht so reingezogen, so, nee.
Ja, du, also überzeugt hat mich der Film auch nicht, ne? Also allein schon vom Grundgedanken her fand ich den Film etwas fragwürdig. Und die Umsetzung, letztendlich bin ich da auch bei dir. Ich wollte einfach nur noch mal, also ich wollte einfach mal den Gedanken anstoßen oder in den Raum fragen, ob das vielleicht das schon doch noch irgendwie rohe Gefühl wiedergibt zu einem moderneren Zeitpunkt, was Blair Witch halt 1999 versucht hat.
Nee, auf jeden Fall der nicht. Also wenn ich da eher reinwerfen würde von 2008, ist halt Lake Mungo.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe.
Wenn wir ein bisschen mal diesem Übernatürlichen auch bleiben, bei dem kam zumindest atmosphärisch das Ähnliche auf. Natürlich auch da, ne? Aber das ist halt, wie du schon sagst, man hat einmal die Ursuppe gesehen und du weißt jetzt alles, was in diesem Rahmen so passiert, ne, ist natürlich irgendwie gestaged. Aber der hat zumindest auch es geschafft bei mir, so eine Lore aufzumachen. Da geht es ja darum, dass ein Mädchen verschwindet, eine Tochter, eine Familie, und man versucht so anhand von Videotapes so ein bisschen nachzuvollziehen, was da drauf hinausgelaufen ist, was da passiert ist, so, wo sie verschwand. Und der arbeitet halt ja auch so super mit der Ruhe und dieser, der hat ja auch so eine ganz krasse Krisseloptik. Das ist auch alles Handkameras, Überwachungskameras, einfach nur von der fünf schlechten Phone eine Kamera irgendwie. Das ist auch sehr roh, auch nicht so gespielt. Also natürlich wird er ein Skript haben, da habe ich auch jetzt nie was gelesen, dass der jetzt irgendwie, dass er keiner wusste, was er macht. Aber der ist sehr nahbar. Das ist alles so, auch so in so eher so, ja, so wie so Polizeiinterviews, ne, wo die Familie mal gefragt wird, was ist denn so passiert? Und die müssen einfach mal erzählen, was so ihre letzten Tage passiert ist und so weiter. Der ist halt sehr, sehr nahbar und sehr, sehr, sehr echt irgendwo. Und der ist halt auch so krass subtil, weil da geht's, also du hast so ein bisschen so geht's in Richtung Geisterfahren. Du hast dann halt mal Einstellungen, wo im Hintergrund irgendwo was mal zu sehen ist. Aber das ist gar nicht fokussiert, sondern das ist einfach da. Und entweder übersiehst du es halt oder du siehst es. Und, der hat mich schon atmosphärisch echt schon reingezogen, weil du dann echt irgendwie, Moment, da war da was. Und dann willst du jetzt auch nicht zurückspulen, weil es irgendwie blöd ist und lässt halt laufen und so. Aber, und der hat halt dann auch so noch so der Klimax halt, worauf es hinausläuft nachher, der hat schon für mich einen ähnlichen Impact, so wie das Ende von Blair Witch. Da gibt es so eine Schlüsselszene, die hat mich echt krass erwischt. So, den würde ich zumindest atmosphärisch so und von dieser Glaubwürdigkeit, Anführungszeichen, irgendwo, auch wenn er mehr zeigt, sage ich mal, als ein Blair Witch, trotz allem, weil du halt diese Erscheinungen irgendwo dann doch drauf hast, auf der Kamera teilweise. Aber der macht das so, so subversiv und so heimlich irgendwo, dass die Atmo mich da schon reingezogen hat. Also den würde ich da benennen, was die Glaubwürdigkeit anbelangt, ja.
Mehr als Paranormal Activity?
Ja, irgendwo schon, weil Paranormal Activity ist auch creepy, den fand ich auch beim ersten Mal gucken, den ersten hat er mich auch echt gut erwischt.
Ja, der erste, muss ich sagen, hat mich auch gekriegt. So.
Der erste hat mich schon gekriegt, aber am Ende war ich da trotzdem, ja okay, das war ein guter Jumpscare-Film, da war ich auch bei Film, auch wenn er so fürs echt ist und also auch wenn das sehr, auch sehr natürlich versucht, aber da war ich am Ende dann, okay, der hat mich gekriegt, zwar echt ein guter Horrorfilm oder Gruselfilm. Bei Lake Mungo hatte ich halt aber trotzdem immer noch mehr dieses, da hat es mich teilweise mehr vergessen lassen, dass ich gerade einen Film gucke, als bei Paranormal.
Ja, da so Lake Mungo, den habe ich auch auf sehr vielen Listen, als ich jetzt für die Folge in der Vorbereitung ein bisschen durch das Netz durchforstet habe, der ist mir auch sehr oft begegnet und ich muss den jetzt endlich mal gucken. Ich habe den, wie gesagt, ewig auf der Liste und immer noch nicht geschafft. So. Und es gibt ja aber auch echt, es gibt eine Menge. Also ich meine, und da kann ich Roger Ebert so langsam auch wirklich recht geben. Wir haben hier zum einen das Phänomen des Viralgehens, noch bevor es den Begriff überhaupt gab.
Ja.
Wir haben so gesehen die Geburtsstunde eines Genres, obwohl vorher Mann beißt Hund und Cannibal Holocaust gewisse Spuren und für gewisses Aufsehen schon gesorgt haben und die auch gar nicht kleingeredet werden sollen. So. Naja, und du hast halt irgendwie auch, ich meine, inzwischen Memes, ne? Wir haben, wann war es? War es dieses Jahr noch oder war es letztes Jahr? Haben wir über Tar gesprochen, der halt.
Letztes Jahr wird schon gewesen sein.
Ja, der halt Sounds aus Blair Witch Project in seinen Film mit eingebaut hat, ja, um eine wirklich creepige Szene zu erzeugen. Ja, also der Film hat nach wie vor wirklich einen großen Impact. Und das konnten danach, glaube ich, kaum Filme irgendwie so derartig noch mal erreichen. Obwohl es tatsächlich Found-Footage-Filme gab, die natürlich auch dann Kasse gemacht haben. Ne? Cloverfield würde ich jetzt auch nicht kleinreden. Ich glaube, der war schon recht erfolgreich.
Absolut, den mag ich ja nach wie vor sehr. Und da fand ich auch die ganze Viral-Kampagne, diese Guerilla-Kampagne, auch wenn sie auch deutlich war, aber ich fand sie gut.
Weil ich fand sie besser als den Film.
Ja, okay. Ich mochte den Film auch, aber ja, stimmt schon. Also ich mag das ganze Gesamtkonzept. Ich mag halt alles, was davor passiert ist. Ich mag die ganze Lore, die sie aufgemacht haben mit 1000 verschiedenen Webseiten und Forum-Sachen gestreut und dies und das und jenes und Rätsel-Webseiten und so. Ne, dass du schon im Vorfeld rätseln konntest, so was ist es nachher und so weiter. Und dann eben den Film an sich dazu. Also als Gesamtkonzept mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Das haben sie echt gut gemacht. Aber rein natürlich als Film ganz anderes Kaliber natürlich als jetzt ein Blair Witch, ne? Ganz klar. Wenn ich auch reinschmeißen würde, ich erinnere dich gerne an unsere schöne Bank-Aufspring-Szene.
Video?
The Medium.
Ja, geil.
Da funktioniert das halt mit dem Interview-Konzept halt auch sehr gut.
Wobei man ja da wieder so dieses Ding hat, ne? Ja, Found Footage, aber gleichzeitig ist es ja irgendwo auch ein bisschen Mockumentary, ne?
Es ist auch Mockumentary, das ist beides so ein bisschen, ja, genau. Aber der funktioniert trotzdem in seiner Gesamtheit trotzdem gut, auch wenn er dann natürlich zu den Scares, dann ist schon sehr aus dem typischen Jumpscare-Fach rausholt, ne?
Zumal, und das ist ja dann doch immer wieder so ein Problem, ne? Also ich fand halt schon viele der auch gerade amerikanischen Found-Footage-Produktionen, die so über die Jahre entstanden sind, sei es jetzt hier, was war das? War das dieser, also Katakomben zum Beispiel hier, Down.
Ja, As Above, So Below, mag ich auch gerne.
Genau, ja. As Above, So Below. Ja, was war noch dieser, es gab da so eine ganze Reihe von, auch ich würde auch den neuen Blair Witch, also den 2016er noch dazu zählen, die halt schon immer mal wieder vergessen haben, so, ey, wie sind die denn jetzt an das Material gekommen? So. Ja, also wie war es möglich, das Material zu finden? Also zum Beispiel bei dem As Above, So Below, da sieht man ja wirklich, man sieht ja tatsächlich, wie einfach eine Kamera im Nichts verschwindet. Aber wir haben das Bild von dieser Kamera schon vorher gesehen. Ja, und das hat auch Blair Witch geschafft so, ja. Oder halt auch, dass gewisse Filme dann immer wieder so musikalisch ein bisschen was, also oder beziehungsweise auf der Soundebene gearbeitet haben, wo ich mir halt denke, nein, das ist leider nicht richtig. Also ich finde, die Immersion geht verloren, sobald da jemand irgendwie einen brodelnden, weiß ich nicht, Waber-Sound irgendwie drunter legt, um gewisse Situationen nochmal zu maximieren oder zu stimulieren. So. Das widerspricht meiner Ansicht nach dem, was Blair Witch so gesehen eigentlich so groß gemacht hat.
Ja, sehe ich auch so. Also umso mehr du halt rein mit filmischen Mitteln dazu addierst, Sound oder Effekte oder so, desto mehr nimmst du halt natürlich der Authentizität.
Ja.
So, ne? Deswegen, also deswegen sage ich ja, bin ich bei Blair Witch halt sehr froh, dass sie eben darauf verzichtet haben, das so roh gelassen haben, der trotzdem diese Wirkung hat. Und gerade was sowas mit Musik, also sobald eigentlich hatten wir auch schon ganz oft als Beispiel, sobald irgendwie wirklich tatsächlich ein Score einsetzt, bei einem Footage film ich raus. Also dann musst du mir jetzt erklären, dann musst du wie bei Midsommar irgendwie, dann hörst du plötzlich irgendwie Flötenmusik, aber dann drehst du die Kamera sich um, dann spielen die alle Flöte. So. Dann muss das so gelöst werden. Dann muss halt irgendwer stehen und plötzlich irgendwie einen Synthesizer angeworfen haben. Aber einfach nur einen Score einspielen bei Found Footage ist wirklich einfach nur das Lächerlichste.
Ja, das verrät eigentlich das Ding. Obwohl, ich sag auch so, ne, es gibt ja Filme, da lasse ich mich dann auf ein, also als Gesamtkonzept darauf ein, dass vielleicht Found Footage ist auch ein Mittel ist, um diesen Film zu erzählen. Also wenn der Film von vornherein nicht wirklich einen Hehl draus macht, dass er ein Film ist, wie, weiß nicht, zum Beispiel Trollhunter. Ja?
Ja, okay.
Den mag ich ganz gerne. Und zum Beispiel auch Rec 1 und 2 würde ich dazu zählen, ja. Die machen zwar auch Sinn in ihrer wie gesagt, in ihrer Art und Weise, weil wir hier halt einen professionellen Kameramann haben, der halt das Ganze irgendwie einfängt so. Aber ich finde schon auch Rack 1 und 2 wirken deutlich mehr wie ein Film. Nicht unbedingt wie Leute, die halt, keine Ahnung, vielleicht versucht haben, eine Dokumentation zu machen oder so.
Ja, absolut.
Ja.
Genau, also der hat einfach so eine Art von Professionalität.
Genau. Und ja, dabei möchte ich diesen beiden Filmen keinen Meter ihrer Power absprechen. So, ne? Also ich finde, Rec 1 und 2 sind für mich noch zwei wirklich ganz, ganz starke des Found Footage, so, die ich wirklich, wirklich sehr gerne mag. Project X zum Beispiel mag ich auch sehr gerne. Aber da läuft dann halt irgendwann, was war das, Battery oder Master of Puppets von Metallica?
Battery, glaube ich.
Battery, ne? Oder Fight Fire with Fire, egal.
Ja, aber irgendein Metallica-Song,
ja. Auf jeden Fall, ja, da läuft dann halt irgendwann ein Metallica-Song und dann nehme ich das auch nicht mehr wirklich als so richtig Found Footage wahr, sondern dann ist es halt einfach genau das, was es eigentlich auch, glaube ich, sein wollte. Partyfilm. Ja, gerade wenn dann hier noch Steve Aoki, nee, was ist das hier, Pursuit of Happiness von hier Kid Cudi in dem Remix dann kommt, so und so Sachen, ey, ja. Aber ich mag halt den Ansatz, dass man sagt, okay, wenn man versucht, hier so dicht wie möglich eben so nah wie möglich an der Jugend zu sein, indem man halt dann eben diese ganzen Smartphones, Kameras und was weiß ich, Aufnahmen halt nimmt. So. Also, wenn es zum Konzept passt, ist es vollkommen fein für mich. Ich glaube, die Schwierigkeit besteht halt immer darin, wenn halt das Konzept des Films vor allem aber auch dafür dienen soll, einen zu gruseln oder Angst einzujagen. Ich glaube, dann wird's schwierig. Bei sowas wie Chronicle, da stelle ich mir nicht die Frage, ob das wirklich alles so passt oder warum da irgendwie gewisse Effekte drauf sind oder sonst irgendwas. Oder warum man die auch im Himmel gut versteht, wenn sie da oben irgendwie ihren Football durch die Gegend kicken. So. Ja, das ist mir egal. Ich genieße einfach, wie es gemacht ist und dass das halt stimmig ist und wie die Leute irgendwie untereinander sind und so weiter. Ich mag die Geschichte, ich mag den Film, ich mag den Ansatz. Ja. Aber da stelle ich nicht den gleichen Anspruch wie an sowas wie zum Beispiel ja eben Blair Witch oder halt auch Katakomben.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, genau. Also das sind für mich auch zwei Paar Schuhe. Also gerade sowas, was dann eher vor allem nicht Horror ist, ne? Also wenn es einfach irgendwie ein Sci-Fi ist oder whatever, dann ist ja nur das Stilmittel das gleiche, aber alles andere ist ja völlig unterschiedlich. Und genauso unterscheide ich aber eben auch zwischen eben sowas wie Cloverfield und Blair Witch natürlich ganz klar. Ne? Da steckt ein ganz anderer Aufwand hinter, das hat ein ganz anderes Ziel. Es will einfach nur die Immersion, dieses POV-Immersion einfangen, aber hat natürlich auch ein ganz anderes Ziel, als sich jetzt wie bei Blair Witch so in eine unheilvolle Atmosphäre einzulullen. Da geht es ja auch einfach um die Immersion der Größe des Monsters, da geht es um dieses Chaos und so weiter. Also der Film hat ja auch schon einen ganz anderen Anspruch so. Und das natürlich unterscheide ich da auch ganz klar. Aber auch guter Stichpunkt auch, also generell diese ganzen, da hatten wir ja auch so viele, diese ganzen Found-Footage-Filme, diese Screen ist eine Digital-Screen-Film, also Unfriended, Dark Web, Missing, Retter,
Searching, Host.
Wie sie alle heißen, Host natürlich, ja. Mag ich auch an sich gerne, wenn sie gut gemacht sind, so. Unfriended Dark Web zum Beispiel fand ich überraschend gut, Host ist fantastisch, als das, was er ist. Bei denen habe ich generell das Problem, dass ich denen das nicht abkaufe. Aber das ist auch nicht schlimm. So, weil ich mich nicht einlasse, da will ich einfach nur, da achte ich auf andere Dinge. Da weiß ich halt, da bin ich nicht auf keinen Fall in so einer, ja, unheilvollen, das zieht mich rein, das könnte irgendwie so wirklich passiert sein oder das könnte dir selber passieren, wenn du im Wald campen würdest, weil ich niemals tun würde, Atmosphäre drin. Aber da achte ich halt auf andere Dinge. Da ist mir halt dann, ne, haben wir auch schon drüber geredet, da ist mir dann wichtig, wie authentisch ist es umgesetzt, ne? Wie korrekt ist es umgesetzt so. Wie schnell klickt der sich durch irgendwelche Apps? Ist das? Ja, aber genau, das sind dann die Dinge. Dann will ich halt aber zumindest auf der Ebene diesen Anführungszeichen Realismus haben, dass ich mir sagen kann, okay, wenn ich jetzt an der Stelle wäre, nee, sorry, du kannst nicht in 2 Sekunden irgendwie von Skype nach da und zurück. Und so, da achte ich irgendwie auf technische Dinge mehr. Und das lässt mich dann in der Immersion drin, wenn ich das nachvollziehbar finde. Was ich halt bei Missing und Searching zum Beispiel so schon ziemlich wirklich sehr, ja, sehr, sehr detail getreu umgesetzt fahren, so. Das ist mir da dann wiederum wichtig, aber da habe ich natürlich gar keine, weiß ich, diese digitale Optik und so weiter und der digitale Anspruch lässt mich da gar nicht erst in so eine Lore, und diese Filme haben ja meist auch gar keine Lore um den Film drumherum irgendwo, der holt mich da nicht so rein oder sowas wie hier, wie hieß er, mit hier Stranger Things, der Uber.
Ach so, Spree.
Ja, genau, Spree. Was heißt Spree, ne? Da fehlt mir die Glaubwürdigkeit. Da will ich einfach irgendwie nur Nachvollziehbarkeit des Mediums und eine gute Zeit irgendwie.
Obwohl, das ich muss auch sagen, Spree fand ich überraschend. Also der hat für mich dann doch besser funktioniert, als ich es gedacht habe. Gerade eben aufgrund der Tatsache, dass wir hier einen bekannten Darsteller haben, den man schon aus einer echt weltweit berühmten Serie kennt. So. Aber ich fand, er hat es gut gemacht.
Nee, war er auch, wie gesagt, und auch mit dem der Realismus seines Insta-Chats da irgendwie, die Kommentare, alles super witzig, super authentisch. Also hast du gemerkt, da waren Leute am Start, die auch wirklich halt sich auf Social halt wirklich daily bewegen. Ja.
Da hat es aber einer meiner Ansicht nach noch besser gemacht. Ein ziemlich junger Film, für den ich gerne Lanze breche.
Ja.
Deadstream.
Deadstream, ja, auch super, ja.
Ich finde, Deadstream ist eine schöne Weiterentwicklung von dem, was Blair Witch und ja, dann aber auch Tanz der Teufel gemacht haben.
Ja.
ich fand das cool. Also, ich glaube, das funktioniert so. Diese ganzen YouTube-Pranks und was weiß ich, die so gemacht worden sind und die Livestreams so. Ich finde, dass der Film schafft es trotz aller Albernheit und Comedy immer noch ein paar unheimliche Momente zu inszenieren und rüberzubringen. So. Also ich war überrascht, dass ich im Kino echt so ein bisschen ein Wechselbad hatte zwischen, oh, das finde ich jetzt schon fies und, oh Mann, das ist schon echt lustig.
Ja, das stimmt. Hatte ich bei dem auch auf jeden Fall. Also der nimmt sich ja auf jeden Fall auch nicht ernst. Ne? Das macht er von Anfang an klar. Auch mit seiner Prämisse irgendwie des gecancelten YouTubers, der zurück ins Rampenlicht will und so. Aber ja, wie du sagst, es ist halt schön modernisiert, das Ganze. Ja. Es ist schön modernisiert, auch da in seiner Inszenierung, in seinem Kosmos glaubhaft, in Anführungszeichen, eben vermittelt. Aber auch da natürlich ein ganz anderer Anspruch irgendwie, dass der keinen Anspruch auf Realismus hat oder die jetzt verkaufen will. Das ist bei dem Nachbarhaus passiert, ist ja klar. Aber einfach sehr, sehr schön inszeniert, sich dieses Medium genommen, das Subgenre genommen und das nochmal zusammengemischt zu so einem schönen, halb satirischen, trotzdem aber auch echt teils gruseligen, ein bisschen harten Horrorfilm. Das war echt super schön, ja. Aber auch da eben natürlich, es ist von der Stimmung her jetzt nicht dieses Reinziehen. Nee. Da ist es halt eher so dieses, die Mischung aus diesem Slapstick und allem irgendwie der dich da abholt. Aber ja, auf jeden Fall, ich mochte den auch und auf jeden Fall, der weiß halt aber genau auch, das ist so ein Film, der weiß auch, ich erfinde das Rad hier nicht neu,
nee.
Aber wir können jetzt hier eine gute Zeit zusammen haben. Ja. Und das ist dann auch völlig fein.
Und geht dabei aber auch doch echt schön innovativ und bedacht vor. Weil wenn da zum Beispiel Musik kommt, dann achten sie halt wirklich immer drauf, dass da halt er auch den Kassettenrekorder angedrückt hat oder beziehungsweise seinen Score für den Abend da hat laufen lassen. Mhm. Die achten darauf, wie gewisse Töne sich auf gewissen Kameras eben anhören oder wie laut irgendwie Stimmen auf irgendwie Kameras sind und so weiter. Also ich finde, da steckte bei Deadstream gerade zum Thema Found Footage oder eben Livestream im Internet steckte da schon echt eine Menge Überlegungen drin, die man auf dem ersten Moment oder im ersten Moment gar nicht so richtig wahrnimmt. Das ist ja immer auch wieder so eine Kunst, ne? Also da achtest du natürlich auf die Chatnachrichten rechts unten, die ja auch sehr akkurat sind. Aber das ist vielleicht etwas, was dir eher so sekundär auffällt. Und das fand ich bei Deadstream eigentlich auch echt cool, dass die halt sich wirklich, ja, dass die sehr bewusst mit dem Thema umgegangen sind und sehr umsichtig.
Ja, eben für eine junge Zielgruppe, die das halt auch vielleicht nachvollzieht. Ja, genau. Ja. Das ist halt das absolute Ding. Und wenn ich nicht auch nochmal reinschmeißen will, haben wir neulich jetzt auch mal bei Devils and Demons jetzt mal in aller Ausführlichkeit besprochen, mag ich auch noch richtig gerne der Gonjiam Haunted Asylum, der Koreaner.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Ah, okay, dann musst du auch dringend mal gucken, wirklich. Ja. Weil der ist auch nach wie vor, sage ich, das ist einer der gruseligsten der letzten 10 Jahre so. Weil der wirklich, der hat einfach so geil gezielte Scares und der arbeitet ja auch mit diesem Streaming-Ding. Da geht es darum, dass halt so eine Gruppe an Webvideo-Sternchen halt sich in das Asylum einschließen lässt. Draußen ist eine Kamera, ist eine richtige Streamer-Regie in einem Zelt. Also ist alles, die wissen genau, was sie da machen. Die sollen ein bisschen Weeboo und ein bisschen spielen und so. Und dann passieren natürlich echte Dinge nach und nach, aber auch so ganz am Anfang noch so ganz gemäßigt und weiß aber nicht so richtig, war da jetzt was und so, und später spitzt sich dann zu. Aber der ist wirklich super und er nutzt das Medium auch gut. Der hat ein, zwei richtig geile Jumpscares, die auch wirklich unerwartet sind. Und der nimmt sich dieses Medium auch so zunutze, diese Mischung aus bisschen Chat, bisschen dieses Livestream-Setup. Jeder hat halt irgendwie eine Kamera auf dem Kopf. kannst du einmal diese, hast einmal diese POV-Perspektiven der einzelnen Figuren, aber auch feste Kameras im Haus, also hast sehr viele verschiedene Blickwinkel, die du betrachten kannst und jeder macht was Eigenes draus. So, ne? Aus der Perspektive der Figuren ist es eher hektisch, aus den starren Perspektiven kannst du dann mehr mit der Umgebung machen. Also er hat auch sehr viele Gedanken gemacht. Ne? Und auch da, nicht, dass ich dem jetzt irgendwie was irgendwas abkaufe oder so, oder dass der jetzt irgendwie eine größere Geschichte aufmacht, außer dass wir während des Films halt ein paar Figuren sich mal austauschen und sagen, ja, hier soll das und das passiert sein, ne? Der typische Erklärbär-Satz so. hier soll mal eine Nervenanstalt gewesen sein und da ist im Zimmer so und so, ist das und das passiert. So, das war es aber dann auch. Aber rein als Film des Genres, so des Subgenres, einer ist auch der echt der Highlights, finde ich, immer noch der letzten Jahre, ja.
Ja. Ich muss sagen, zwei Filme, die auch immer wieder genannt wurden im Zusammenhang mit Found Footage und die ich sehr mag, aber ich weiß gar nicht, ob man den einen unbedingt so dazu zählen kann. One Cut of the Dead.
Ja.
Wie gesagt.
Ja, ist halt auch so die Mischung, ein bisschen, fast ein bisschen Mockumentary, dann halt dieser, also dieser Fake-Film-Dreh.
Aber ja, und man sieht halt noch, wie sie halt dieses Vorstellungsgespräch haben. Das ist ja nicht Found-Footage, ne?
Ja.
Also deswegen, also da, aber nichtsdestotrotz auch hier die Idee einfach großartig.
Absolut. Es ist halt so ein Hybrid-Ding, ein bisschen wie Medium halt, ne? Da wird halt mit verschiedenen Kameraeinstellungen oder Aufnahmen gespielt, die aber nicht alle jetzt in einem, ne, in dem klassischen Kosmos Found Footage, das heißt, irgendwo passiert etwas und das Material wird von jemandem gefunden, veröffentlicht, sondern sowas wie ein Interview, was gefilmt wird, es ist natürlich einfach bewusst gefilmt und es ist einfach vorgehalten. So.
Genau. Genauso wie What We Do in the Shadows oder
ja.
Fünf Zimmer Küche Sarg. So. ich liebe diesen Film, ich finde ihn großartig.
Ja, ich auch.
Ich weiß nicht, aber der hat für mich ja dann auch eher, wenn überhaupt, diesen Mockumentary-Charakter.
Ja. Ja, der ist ja wie so eine Fernsehshow, die aufgezeichnet wird, um sie dann irgendwo mal auszustrahlen. So.
Genau,
wir begleiten bei RTL jetzt mal die Pompier-WG.
Ja, aber es ist halt nicht irgendwie so dieses gefundene Material, nachdem irgendwas Schreckliches passiert ist oder nachdem.
Es ist nicht nach der Blaupause.
Genau.
Nee.
Zwei, drei Filme habe ich noch, die ich immer gerne, also die ich tatsächlich auch mag und beziehungsweise wo ich denke, ja, da funktioniert es auch noch. Ich bin tatsächlich ein Fan von The Sacrament von Ty West.
Den kenne ich noch nicht.
Ja.
Den muss ich dringend mal nachholen.
Da geht halt so ein Kamerateam zu so einer Sekte und was sie als, sag ich mal, als Scharlatanerie irgendwie entlarven wollen, nimmt dann doch ein paar sehr, ich muss sagen, fiese Züge an. Also ich mochte den. Ey, ist wie alles bei Ty West ein bisschen zerdehnt, so hier und da.
Ja, das kriegt er in den Griff, ne?
Ja. Aber ich sag mal, worauf das Ganze hinausläuft und so, das hat mir gut gefallen und ich mochte diesen Look, weil das hat halt eben dann so ein, ja, 70er-Jahre-Dokumentarfilm-Look. So,
ja, ja,
weil okay. Das halt ein Dokumentarfilm-Team ist, die da hingehen oder Fernsehteam oder keine Ahnung. Und deswegen den mochte ich. Ein Film, ja, der meiner Ansicht nach das auch schon ganz gut durchzieht mit dem Found-Footage-Thema oder beziehungsweise mit dem so authentisch wie möglich bleiben. Oder so lange wie möglich nachvollziehbar bleiben in seiner Stilistik, ist der letzte Exorzismus.
Ja.
Den mochte ich. Also den mochte ich sowohl von der Geschichte her, als auch von dem Ende, wie er endet. Und dann aber halt auch von der Konsequenz, wie er so erzählt wird. Das fand ich eigentlich schon ganz cool.
Ja, gehört auf jeden Fall auch zu den besseren Exorzismus-Filmen definitiv insgesamt.
Ja, das zum einen, also wenn man
das
bei Found Footage und Exorzismus, macht man mit der letzte Exorzismus eigentlich, sag ich mal, einen ganz guten Schnappe.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Auch nicht perfekt, so will ich gar nicht behaupten.
Aber den kann man wirklich machen. Der hat ein paar schöne Szenen und wie gesagt, das Ende mag ich auch.
Ja. Ja, und ein Film, ja zwei Filme, die eigentlich immer so ein bisschen untergehen. Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon.
Auch wieder dieses Ding, eigentlich so ein bisschen Mockumentary.
Mockumentary, ja, genau. Also, aber den mag ich auch, weil er halt schon das Genre des Slashers ja auch noch mal schön auf die Schippe nimmt, so. Ohne eben den Glanz und die Musik und so weiter. Also, das finde ich, der hat schon Spaß gemacht. Aber ich bin tatsächlich schon Fan von einem Film namens The Last Horror Movie. Kennst du den?
Nee, den kenne ich auch nicht. Also, ich weiß, dass er existiert, aber ich nicht gesehen.
Ja. Also, das könnte man auch so ein bisschen wie Mann beißt Hund als Videotagebuch bezeichnen, wo halt ein Typ Menschen umbringt, weil sie einen bestimmten Film sich in der Videothek ausleihen.
Naja, okay.
Was aber vor allem nur er weiß, diesen Film, den hat er wohl überspielt und hat da halt seinen Film drauf. Also immer wenn Leute das, was er halt auf diese Videokassette gespielt hat, sich ausleihen, dann sind sie quasi fällig. Und der führt so ähnlich wie bei Mann beißt Hund so ein bisschen durch seinen Alltag. Mhm. Und das ist teilweise schon, also ich, wie gesagt, ich habe den, glaube ich, auch beim Fantasy Filmfest gesehen. Aber ich mochte den. Der hatte schon so ein paar echt fiese Sachen. Aber ich glaube, ja, wenn man dafür nicht so empfänglich ist, dass der Film einen auch relativ schnell abstößt. So. Oder
ja, nicht. Okay.
Ja, aber ja, ist auch so ein Film, der selten genannt wird, wenn man so über die Großen des Genres spricht. Und den wollte ich einfach noch mal aufs Tablett bringen.
Ja, den habe ich auf der Liste auf jeden Fall noch. Den muss ich auch immer noch gucken.
Und kennst
hast du noch was? Oder?
Kennst du oder hast du den jemals gesehen, diesen Europa Report?
Nee.
Nee? Das ist auch wieder so ein Ding, das ist, ja, Found Footage. Man sieht halt einen viergeteilten, glaube ich, Bildschirm von einer Raumstation. Und du siehst halt immer verschiedene Räume und in denen passiert halt was.
Ach, der, ja, okay.
Ja, muss man sich auch drauf einlassen. Ja, das ist vielleicht auch nicht gerade das Allerspannendste, aber ich mag den Ansatz, ich mag das Konzept. Da sind noch ein paar ganz gute Leute mit dabei. Und so nach und nach, wenn man halt bereit ist oder beziehungsweise sich drauf einlassen kann und da irgendwie sich, also wenn man da wirklich mitgehen kann, dann fand ich das echt schon, das hatte was, das hatte seinen Reiz, so den Film nur so zu erzählen. Das ist quasi die Rekonstruktion einer, wie soll man sagen, Raumstationscrew, warum die verschwunden ist.
Ja, okay. Ja, ich habe davon gelesen, aber ich habe gerade mal die Bilder geguckt, genau. Habe ich von gesehen, aber noch nicht den Film noch nicht geguckt.
Ja, das aber ist ja, so ein bisschen, ne, wenn man schon viel von Found Footage gesehen hat und die Toleranzgrenze auch ein bisschen größer ist oder die Schwelle ein bisschen geringer, sagen wir es mal so. Ja, dann würde ich den auch noch mal mit dazu zählen, weil der halt ja nicht so oft erwähnt wird, finde ich.
Ja. Ich würde noch mal reinschmeißen den Taiwanesen Incantation. Der war ja bei Netflix. Den mochte ich schon sehr gerne.
Ja, stimmt. Stimmt.
Den fand ich auch ziemlich creepy, auch mit diesem dieser Ritualgeschichte. Also der hat auch ziemlich viel Lore aufgemacht und das mochte ich auch gerne. Diesen Kult oder nicht Kult, will ich es nicht mehr nennen. Die verkaufen es ja so ein bisschen als eher so Familienreligions Kommune, Gemeinde, whatever, die so einen eigenen Glauben haben und so, und dann mit diesem Kind, was dann da gehauntet wird und so.
Entspricht schon so ein bisschen einem Kult.
Naja, das wissen wir erst am Ende des Films. Nee, aber den mochte ich, der hat ja echt schöne Szenen, der passt voll in Found Footage, also da gab es ein, zwei Momente, wo man sich leider gefragen muss, wo die Kamera jetzt herkommt, leider. Ja. Der hatte ein, zwei Momente, wo man es nicht ganz abgekauft hat, oder wo eine Kamera dann halt doch zum dritten Mal leider unnötigerweise doch nochmal aufgehoben wurde, wo man sich denkt, Alter, ich wäre achtmal schon mit meinen Beinen über den Jordan gewesen. Aber ja, trotzdem, den mochte ich ganz gerne. Ansonsten haben wir natürlich ja auch noch die VHS-Reihe.
Klar, und wo du eben den Namen schon so ein bisschen aus, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt und mir ist es nicht in den Sinn gekommen, aber du hast es eben gerade auch nochmal gesagt. Creep natürlich, ne?
Ja, Creep, stimmt. Die beiden Creep-Teile, ja.
Den gibt's ja auch, glaube ich. Gibt's den noch bei Netflix? Müsste eigentlich,
oder? Müsste noch drauf sein, ja.
Ja.
Genau, die beiden Creep-Teile natürlich, die ganzen VHS-Filme mit ihren Höhen und Tiefen. Da gibt's natürlich super schöne Kurzgeschichten, aber auch welche, die natürlich nicht so Banane sind. Aber insgesamt, wer Fan des Subgenres ist, kommt an denen sowieso nicht vorbei. Habt ihr wahrscheinlich auch alle auf dem Schirm da draußen. Da kommt ja doch jetzt auch schon wieder der Nächste, oder?
Ich hab den Überblick verloren. Ich weiß,
ich nehme mich langsam
84,
ehrlich
gesagt. Es gab irgendwie 99 oder ach ey.
Genau, es gab VHS 94, der ist von 2021. Es gab 99, der ist von 22. Es gab 85.
Okay.
Der ist von 23 und den habe ich auch noch nicht gesehen. Und jetzt ist gerade schon wieder Neues in der Mache, natürlich.
Natürlich. So.
Aber ja, jedenfalls, wie gesagt, natürlich, wer in dem Genre, wer das Genre mag, sehr gerne, der kommt da nicht dran vorbei. Wie gesagt, alle der Teile sind ja mit Höhen und Tiefen ausgestattet. Da gibt es super schöne Kurzfilme, aber auch echt Flops.
Sag mal, hier Backrooms, kann man das auch als Found Footage bezeichnen?
Ja, irgendwo nein. Also ja, doch eigentlich schon. Rein von Inszenierung schon.
Ne?
Basiert ja auf einer Creepypasta, das Ganze. Und dann gab es ja diesen viralen YouTube-Clip, den so ein FX-Artist ja kreiert hat.
Ja, inzwischen sind es ein paar mehr, ne?
Oder sind, beziehungsweise eine Reihe geworden, genau. Und mittlerweile, glaube ich, sind sie aber auch in einem Film im Gespräch irgendwie.
Ey, bitte, unbedingt.
Ja,
ich finde dieses Setting, ich finde es so geil, ey.
Ja, ja, ja. Sehr, sehr viral gegangen. Also wer sich da nicht auskennt, mal Backrooms googeln oder beziehungsweise genau. Ich kann es gerne mal in den Shownotes verlinken zu dem Original Creepypasta-Eintrag, ne? Also eine gruselige Netzgeschichte, auf der basierend wurden halt Kurzfilme kreiert von einem YouTuber, verlinken wir auch mal. Und da sind jetzt auch im Gespräch, ein Langfilm zu entstehen und das, ja, bietet sich ja auch an.
Und das halt auch die ersten mit wirklich sehr, also wo man sich denkt, Alter, was hat der da rausgeholt so, ne? Der war ja 16 irgendwie, glaube ich, oder so. Und hat aus, was war das, After Effects und irgendeinem anderen Renderprogramm hat er,
ja, irgendwelche Tools hat er halt, so ein
echt wirklich
mega Ding, wo so ein Typ mit einer Kamera dann plötzlich, also es geht halt darum, dass irgendwie hinter unserer Realität gibt es die sogenannten Backrooms, wenn du da reinkommst, das ist wie so ein Netz aus, ein labyrinthartiges Konstrukt und da gibt es aber auch so Viecher, die dich halt verfolgen und so und egal, wo du halt reinkletterst, rausletterst, du kommst immer wieder irgendwo raus, aber alles ist halt so labyrinthartig, ein bisschen wie Cube fast schon, so ein labyrinthartiges Konstrukt, du kommst halt nicht vor und zurück und so und genau, und dazu gibt es halt eben kleine Geschichten.
Ja. So,
genau.
Womit wir jetzt hier mit unserer kleinen Geschichte mal so langsam am Ende sind, oder?
Ich denke auch. Also wir haben jetzt wirklich viel genannt. Ich verlinke natürlich auch wieder alles bei Letterboxd, mach mal eine Liste, guckt rein. Es gibt, wie gesagt, natürlich auch so viel noch in dem im Segment, das wir nicht benannt haben, aber es ist auch ein schilloser Topf. Muss aber eben auch sagen, dass in dem Subgenre auch wirklich viel Mist entstanden ist, weil es halt auch so in Anführungszeichen einfach zu drehen ist.
Project Almanac.
Ja, oder ich habe auch noch hier bei der Recherche auch bei einen gestolpert, den hatte ich auch gesehen, der war auch fürchterlich, dieser, kurz, wo ist er? Ich habe ihn eben noch gesehen gehabt. Jetzt finde ich natürlich nicht mehr. Ja, das war auch so ein Sci-Fi-Ding, der war auch ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, ist egal. Wir verlinken nochmal alles auf jeden Fall. Es gibt jedenfalls genug Auswahl in dem Segment. Devil's Well, genau, Devil's Well, der war auch fürchterlich. Also von daher, es ist ein breites Genre. Es gibt wirklich viele, wie ich finde, Glanzstunden, aber eben auch mindestens doppelt so viele Quatschstunden. Von daher, wenn man das sich austoben will, findet man auf jeden Fall noch viel, viel mehr, als wir jetzt heute benannt haben. Aber man muss auch irgendwann sagen, irgendwo ist diese Fahnenstange dann auch der qualitativen Ausbeute dann irgendwo erreicht. Was ich nochmal gucken wollte, so im Horrorbereich, sind diese Hellhouse-Filme, LLC Hellhouse oder so. Falls sie dir was sagen.
Also den Namen habe ich mal gelesen, ja.
Die aber sollen tatsächlich nicht ziemlich creepy sein.
Okay.
Habe ich aber auch noch keinen von gesehen. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere. Und sonst, ja, habe ich, glaube ich, so das meiste, was ich mir mal irgendwann auf die Uhr gesetzt habe, habe ich mittlerweile, glaube ich, gesehen von den wichtigen, würde ja, ich sagen.
Ich glaube auch die wichtigsten.
Also Lake Mungo musst du auf jeden Fall mal nachholen noch.
Ja, den will ich auf jeden Fall.
Also der
ach,
das,
ja,
das ist noch eine Lücke.
Und einen, den ich halt auch wirklich auf dem Stapel der Schande schon seit Ewigkeiten hab, ist dieser Poughkeepsie Tapes.
Ach ja, den habe ich auch noch nie gesehen.
Ja, den muss ich jetzt auch mal langsam echt, den muss ich auch endlich mal gucken. So, das,
stimmt, den habe ich auch noch auf der Liste. Den habe ich auch noch nie gesehen, ja.
Ja, die zwei, aber die zwei gehören auf jeden Fall zu meinen Shame-Found-Footage-Beiträgen.
Pile of Found-Footage.
Aber, und ja, und damit wären wir wieder am Anfang. All das ohne Blair Witch Project? Nee, glaube ich nicht. Also ich denke mal, irgendwann wäre auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach komm, ich mach mal mit einer Handkamera jetzt hier irgendwie so eine Art, keine Ahnung, gruseliges Urlaubsvideo oder sowas. Aber Sanchez und Myrick waren halt vor ihm da und haben halt damit eine Welle losgetreten und einen Film geschaffen, was beides seinesgleichen sucht. Ne? Also, und ja, kennst du diese... Kennst du diesen Mythos mit Bruce Willis oder diese Legende mit Bruce Willis?
Ich glaube nicht.
Nein. Am Set von Pulp Fiction soll sich Bruce Willis einen Hi-8-Videorekorder, eine Hi-8-Kamera genommen haben, in die Hand genommen haben und gesagt haben, irgendwann in den nächsten 5 Jahren wird jemand so eine Kamera nehmen und einen Spielfilm damit drehen. Willis soll sogar vorausgesagt haben, dass der betreffende Film $60,000 kosten würde, was tatsächlich dem Budget von The Blair Witch Project entsprochen haben sollte. Und er hat versucht, abgefahren, dann auch Tarantino dafür zu erwärmen, der aber nicht wirklich Bock drauf hatte. Also finde ich irgendwie, einen kruden Fakt. Kann natürlich jetzt auch wieder virales Marketing zu diesem Film sein, ja. Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe.
Das ist ja geil. Jetzt wusste ich, das habe ich noch nicht gelesen. Das ist ja abgefahren.
Und ich meine, wir reden hier vom Jahr 1999 dann, ne? Also, ja, Willis okay. hatte da fette Hits. Also, Matrix, Sixth Sense, Blair Witch Project. Also, es war ein gutes Jahr. Star Wars, na gut. auf das steht auf einem anderen Blatt. So, aber wo wir die Zeit hier gerade noch haben, oder beziehungsweise wo wir hier schon noch mal kurz vor Ende sind, einmal darauf hingewiesen. Wir sind jetzt hier mit Folge 148 am Start. Mhm. Das heißt, wir nähern uns einer kleinen wieder mal Fragerunde in Form von Folge von 150. Also, wenn ihr Bock habt, uns ein paar Fragen zu schicken, macht das gerne bitte auf allen dafür möglichen Kanälen. Bei Insta, bei Letterboxd, bei Twitter, Threads oder auch halt eben über unseren Discord-Kanal. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und natürlich freuen wir uns auch immer drüber, wenn ihr uns auf all diesen ganzen Plattformen abonniert, beziehungsweise mal so einen Daumen oder ein Sternchen oder sonst irgendwie so ein Zeichen der Zuneigung hinterlasst. Das würde uns auch sehr freuen. Und weil wir uns darüber freuen, dass ihr immer so schön uns auch noch unterstützt. André, hast du Bock noch auf What's in the Box einen vorzulesen?
Na klar, das können wir sicherlich machen. Natürlich auch die ganzen Links, wie gesagt, Discord und so weiter und so fort, findet ihr in den Shownotes auch, könnt ihr euch durchklicken. Einmal kurz hier natürlich in den Discord rein, denn da ist auch unser What's in the Box Raum. Denn da könnt ihr doch selber dann, wenn ihr kuriose Letterboxd-Reviews findet. ja. Jemand gibt dem Paten einen Stern, jemand gibt Outwaters 5 und hat so was Lustiges geschrieben. Dann könnt ihr das gerne da reinhauen und dann werden wir das hier vortragen und rätseln, was ihr denn für einen für einen Film uns da unter die Nase reiben wollt.
Ihr müsst nur die Auflösung verbergen.
Genau. Ihr müsst das Ganze nur natürlich mit Spoiler-Tag posten, damit wir natürlich nicht sofort sehen, was da Phase ist. Und dann lesen wir das hier gerne vor und rätseln ein bisschen. Das machen wir jetzt auch. Und ich gucke gerade, ich glaube, das hier müsste der nächste sein, wenn ich mich nicht ganz vertue.
Ja, inzwischen gibt es ja so ein Symbol für die wir schon vorgelesen haben.
Es wurde hier getaggt einiges. Der hier ist noch nicht getaggt, deswegen würde ich da mal reingehen. Und der ist von unserem User SWAT4516 und der hat eine Review hier drin. Es geht um Zeichentrickfilm. Bist du Zeichentrick ready?
Ich, immer.
Vielleicht ist es was von deinen Kindern. Vielleicht ist es auch, ich lese irgendwas mit Gore-Faktor, wahrscheinlich nicht. Der Zeichentrickfilm hat so seine Stärken, aber leider auch Schwächen. In erster Linie richtet sich der Film an Erwachsene, denn alleine schon die Vielzahl an Katzenleichen, inklusive Innereien und abgetrennten Köpfen, geben dem Streifen einen hohen Gore-Faktor. Der Plot, welcher eigentlich eine originelle Story erzählt, funktioniert recht gut, auch wenn er stellenweise etwas rushed wirkt. Die Zeichnungen, besonders die Backgrounds und Animationen, sind sehr gut gelungen, das Charakterdesign für meinen Geschmack eher weniger. Der Score ist ebenfalls großartig, passt aber in manchen Szenen einfach nicht perfekt zu den gezeigten Bildern bzw. Kamerafahrten. Ähnlich verhält es sich mit den Sprechern. Ulrich Tukur, Mario Adorf und besonders Ulrich Wildgruber machen ihren Job großartig. Helge Schneider wirkt hingegen ein wenig deplatziert und Klaus-Maria Brandauer konnte mich tatsächlich in keiner Weise überzeugen. So ist zwar ein unterhaltsamer, aber in mancher Hinsicht leider auch etwas misslungener Streifen der deutschen Produktionsschmiede Trick Company.
Das ist ja leicht, aufgrund, ja, Zeichentrick, abgetrennten Katzenköpfen und dann jetzt auch die Sprecher haben es. Steht das da oder ist es geblurrt?
Nee, das steht alles da.
Also der Titel des Films steht auch da?
Nee, der Titel nicht.
Okay, aber das ist Fehlidee.
Der Titel ist geblurrt, das ist Fehlidee, ja. Das hätte mich jetzt auch verwundert. Genau, das ist Fehlidee. Ja, hätte man vielleicht noch die Sprecher zumindest so zensieren können, aber.
Ja, die Sprecher die geben es dann auch schon echt wirklich her. Ich mochte Brandauer in dem Film. Ich höre seine Stimme gern. Ich muss es einfach sagen. Ich mag seinen Klang. Aber ich fand ihn jetzt, ja, Helge Schneider deplatziert, da gebe ich ihm auch recht.
Ja, das stimmt.
Und das Blöde ist, dieser Akif Pirinci, oder wie er heißt, der ist ja jetzt, glaube ich, sehr umstritten anhand diverser Aussagen und Aktionen, die er, glaube ich, gebracht hat. Also ich habe irgendwie mehrfach mitbekommen, dass der mit dem auch mit dem Gesetz, glaube ich, in Konflikt geraten ist, so. Finde ich insofern bedauerlich, weil ich mochte das erste Buch. Ich habe das Buch sogar gelesen. Und ich mochte auch den Film. Also deswegen, Francis war eigentlich eine Figur, die ich gerne, der ich gerne gefolgt bin. Schade, dass er da irgendwie jetzt eher durch andere Sachen
Ungnade gefallen ist. Ja, okay.
Aber
das
ja,
hatte ich noch nicht mehr bekommen. Ja, auf jeden Fall ist korrekt, habe ich schon aufgelöst, ist korrekt. Vielen Dank für diese Review. Habe ich auch gleich markiert. Ich werde es nicht nochmal vorlesen in 3 Wochen. Ja, komm, machen wir noch eins. Das war ja doch sehr einfach.
Ja.
Dann machen wir noch eine von unserem lieben User Teddy Staufe. Er schreibt, hier die Kritik. Ein Film, der sich selbst und alle Möglichkeiten, die das Medium Film bieten könnte, derart verachtet, dass es zwangsläufig auf eine beispiellose Publikumsverachtung hinausläuft, die in ihrer dummdreisten Faulheit und Einfallslosigkeit nur noch fassungslos zurücklässt. Dass hier kein lockerflockiger Popcorn-Kinospaß, sondern exklusiv ein hingerotzter Dauerbelastungstest, der das Publikum für degenerierte Hurensöhne hält. Er hat leider nicht dabei geschrieben, wie viele Sterne vergeben wurden, aber
ich werde keinen.
Aber die Kritik ist von Patrick Kittler.
Das Schlimme ist, es trifft bestimmt auf eine Menge
Filme. Ja, das schreibt er auch. Okay, das könnte auf viele Filme zutreffen. Ist sehr schwer zu erraten. Genau, das schreibt er auch, ja. Das will.
Okay.
Ein hingerotzter Dauerbelastungstest, der das Publikum für degenerierte Hurensöhne hält.
Ey, also was will ich da jetzt sagen? Also ich meine, ich tendiere jetzt, also es könnte wirklich ein über verärgerter Star Wars-Fan sein, der sich über Rise of Skywalker oder Last Jedi auslässt. Es könnte aber auch so ein klassischer Michael Bay-Hater sein, der hier irgendwie Transformers The Last Night oder Transformers 4 oder vielleicht sogar Transformers 1 irgendwie abstraft. Oh, ey, schwierig. wo lasse ich meine Vermutung? Popcorn-Kino, ne? Er sagt ja Popcorn-Kino. Also wir müssen ja jetzt schon irgendwo...
Das hier ist kein locker, flockiger Popcorn-Kino-Spaß, sondern ein hingerotzter Belastungstest, ja. Also ich glaube, es sollte... Also er war vermarktet, er dachte, er sieht jetzt Popcorn-Spaß und hat leider einen Dauerbelastungstest für degenerierte Hurensöhne gesehen.
Ey, pass auf. Ich nehme mal was Aktuelles. Ich sag Fall Guy.
Voll geil. Okay.
Obwohl, ja. Nee, da gab's auch Schlimmeres. Ich sag Morbius.
Morbius, okay.
Ja.
Dann sag ich, ja, Morbius ist vielleicht schon, ja, gut, also finde ich gut, ist aber vielleicht auch schon zu offensichtlich scheiße vielleicht.
Ja, aber ey, komm, wenn du auf den so derartig einklopfst, dann kannst du nicht, also dann erwartest du auch nicht so viel Echo, glaube ich. Also gegen Echo.
Ja, das stimmt auch wieder. Ich sag Black Widow.
Auch ein guter Punkt. Jetzt pass auf, jetzt kommt es irgendwie so, okay, Barbie oder so.
Ich löse auf. Aha, das ist so voll geil.
Scheiße.
Sehr gut, der erste Riecher ist immer der richtige.
Oh, fuck, Mann. Vertrau auf den ersten Impuls. Vertrau
auf den Impuls, es ist tatsächlich so voll geil, ja. Es ist voll geil. Na gut.
Okay, ja, das war doch nochmal ein schöner, ja, Spaß zum, also, Ende.
Wenn ihr auch euren Spaß haben wollt für die generierte Hurensöhne, also, dann guckt euch mal voll geil.
Ich muss halt sagen, ich fand den Folge gar nicht so schlecht.
Ich fand ihn auch völlig fein. Also offensichtlich habe ich da eine History, aber gut.
Also ich hatte schon Spaß mit dem, ich kann es nicht abschreiben.
Ich fand den auch völlig unterhaltsam. Also.
Aber ich habe den auch zu keiner Sekunde ernst genommen. Ne? Also
bin aber auch nicht in der Ohren, so muss man mal sagen. geil. Das ist, ja, schade. Ich muss, glaube ich, gleich mal gucken. Ich muss die gleich mal suchen, die Kategorie. Ich will wissen, wie viele Sterne geben, aber wahrscheinlich halt einen. Ja,
oder einen halben.
Einen halben, ja. Großartig.
Gut. Großartig. So ja, viel vielen, Spaß kann Hass machen.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Wenn ihr selber, wie gesagt, lustige, skurrile, kuriose Reviews auf Letterboxd findet und ihr möchtet, dass wir die erraten, rein in Discord. Bei uns unterm Genre-Geschehen-Channel findet ihr What's in the Box und da könnt ihr dann alles, wie gesagt, gerne mit möglichst viel Zensur, dass es entweder A nicht so einfach ist, wenn es zu krasse Buzzwords drinstehen und natürlich den Titel selbst einmal reinhauen und dann gerne auch, wenn es zu schwierig ist, in dem Fall jetzt fand ich, war das schön offene Raten, also hat das Spaß gemacht. Wenn es aber was ist, wo ihr sagt, oh, das ist wirklich, vielleicht, das kennt man auch jetzt nicht so, ist vielleicht echt was, was eher unbekannt ist, dann gerne auch mit dem Tipp, das hilft dann auch immer, weil manchmal ist so, wenn es sehr offen ist, dann hat man zu breite Auswahl. Ein Tipp ist immer gerne mal gesehen, aber ja, ihr macht das schon. Da freuen wir uns jedenfalls. Also
so bei Trucker-Psychogrammen, die irgendwelche Prostituierten entführen,
ja, das war natürlich so oft. Das war ein bisschen specific, ja.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß vielleicht bei einem Rewatch mit A Blair Witch Project. Kann man ja echt mal wieder machen, wenn man ihn schon gesehen hat. Oder vielleicht, wenn man ihn noch nie gesehen hat. Naja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel vorwegnehmend. Obwohl, es war eigentlich war es jetzt alles, aber gut.
Ist auch leider aktuell nirgendwo mehr im Streaming. Nee. Außer bei Magenta TV, glaube ich, in der Flat. Und sonst ist er auf keinem Streaming-Portal im Abo, nee.
Ja, schade. Aber ich werde, glaube ich, mal demnächst wieder die DVD aus dem Regal holen. Mhm. Ja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.